28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
hier. Ey Leute, passt mal auf, hier
ist
ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau, warte mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn's klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso.
Wenn's klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es hier zu aggressiv wird, das
wenn
soll
es klappen.
Das
soll
das klappen, wenn es klappt.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des Area Games Podcasts. 50, das heißt Geburtstag. Und anlässlich dieses Geburtstags bekommt ihr eine besonders erotische Einleitung.
49 hat man ja nicht Geburtstag. Nee.
50 heißt Geburtstag.
Also ihr seht, also die erotische Einleitung.
Weißt du, wenn du über eine Autobahn fährst, dann kommst du in Tempolimit. 50, du gleich.
Ja, ihr seht, es ist wieder spaßig. Ja. Willkommen, wie gesagt, zur 50. Ausgabe. Das war mein kläglicher Versuch, besonders sinnlich zu wirken. Hat nicht geklappt, weil ich hier zwei Spaßvögler neben mir habe, die sämtliche Erotik kaputt machen.
Ja, genau. Hast du ja schon von den Damen immer gehört, dass das immer nicht so klappt.
Nö. Nee, ich halte mich auch für einen Spaßvögler. So, denke mal, das ist doch nicht dein Ernst, was du da gerade versuchst.
Krass. 50. Ausgabe, genau, deswegen ein kleiner Grund zum Feiern. Der erste Podcast übrigens, am 7. Juli 2009 online gegangen, also fast genau vor einem Jahr. Haben wir gut aufgeholt, weil wir hatten zwischendurch ja mal so zwei, drei Wochen ohne Podcast, ich weiß, um Weihnachten rum, ja. Aber durch die E3-Podcast, also es ist wirklich fast mathematisch genau, super geile Sache. Als Geschenk haben wir uns gesagt, nehmen wir uns den Kappi,
ja.
Und als zweites Geschenk lassen wir den Daniel zu Hause.
Ja, nee, das ist die Frage, worüber die Leute sich mehr freuen.
Ja, nee, Daniel ist leider eben...
Die freuen sich über beides nicht.
...krank zu Hause. Also und also ich muss ganz ehrlich eine Lanze für Daniel brechen, wenn Daniel sagt, ja, er kann nicht.
Machst du öfter.
Ich muss deine Lanze für Daniel brechen.
Ist halt so ein Langschwanz.
Ja, komm.
Wenn Daniel sagt, er ist krank und er kann nicht zum Podcast kommen, dann geht es ihm wirklich scheiße. Und deswegen auch, weil wir wissen, er hört diesen Podcast, gute Besserung.
Ja.
Und obwohl er vermutlich siechend im Bett liegt, schreibt er schon wieder gerade News wie ein Idiot.
Wahrscheinlich. Also,
er ist nicht wahrscheinlich, man kann
natürlich sagen. Ja, ist ja auch das Synzytium, ne? Aus Krankheit, dann auch noch dieses Scheißwetter und dann auch noch hier, ich merke das jetzt schon, kaum ist der Ventilator aus, damit ihr besser das hier alles versteht, was wir sagen.
Ja, eben, dafür leiden wir hier
und schwitzen. Ja, gut, ich schwitze mir eh
mal. Wenn wir schon Sonnenstich haben, haben wir ja gleich am Anfang gemerkt.
Ja. Und genau, deswegen ist es, glaube ich, durchaus verständlich, dass er jetzt zu Hause bleibt. Aber wir sind fit, wir haben Bier.
Ja.
Zwar nur das Pussybier, Beck's Green Lemon, aber...
Wir haben auch, lustig ist, dass wir von unserem Chef hier, Jens, haben wir...
Balls so kleinen, bekommen.
Ja, eben.
Balls.
Mensch, danke, dass du den Witz von vornherein kaputt machst.
Du kannst es ja noch machen.
So eine kleine Fleischbällchen bekommen, so mediterrane Würstchen.
Damit meinen wir jetzt nicht Johannes, der neben uns sitzt.
Und die heißen Balls. Balls mediterran und sind von einer Firma namens Kupfer.
Und die sind,
wie heißt die? Kupfer.
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 Und ich
sind eichelförmig. Ich denke mal, die brauchen so nicht auf den amerikanischen Markt gehen.
Nee, definitiv. Also,
aber schmeckt lecker.
Balls.
Ja.
Nee, genau. 50. Ausgabe.
Die Balls-Ausgabe.
Haben wir schon wieder.
Das ist wahrscheinlich auch, Griechenland hat so, weil da steht ja mediterran drauf, so wahrscheinlich wegen seiner ganzen Schulden so. Jetzt
kommt wieder dieses angewandte,
so
BZ-Berliner Fenster. So, subventionieren wir noch die Griechen. Jetzt wirft er auch noch mit Essen um sich.
Das ist kein Essen.
Ja.
Egal. Kann einer sagen, dass du gerne an Boden lutscht.
So, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen zum Thema kommen. Kaum ist Daniel mal nicht da, läuft das ja alles auch völlig aus dem Ruder. Das kann ja auch nicht sein.
Ich finde, Daniel ist immer diese Instanz, die noch so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringt.
Genau, also, beziehungsweise eigentlich nur Kompetenz.
Das ist eigentlich alles.
Ja.
Ja, deswegen haben wir heute dich hergebracht, damit
du kompetenter wirst. Das war jetzt, na egal. Also wir haben ja ein Konzept, Alex, das liegt gerade vor dir.
Wir haben 34 Grad vor allem, draußen. Für hier sind es vermutlich 50. Keine Ahnung, es ist schweineheiß. Morgen werden ja die Hitzerekorde gemessen, 37 Grad.
Echt, morgen schon? Ich dachte erst, nee, heute ist ja schon Freitag, stimmt.
Samstag.
Das wird besonders cool auf der Fanmeile. Aber bis wir dahin kommen, quasi zum Gossip, können wir ja erstmal trotzdem versuchen, unsere Struktur einzuhalten,
oder? Ja, schön, dass
du... Meine, du hast die 8 Stunden lang an dieses Konzept gesessen und ja, wir wollen ja jetzt quasi...
Das ist dasselbe Konzept wie immer.
Ja, also ist jetzt auch nicht so anders.
Ja.
Ja, also mach dir mal nicht so viele Hoffnung den Hörern.
Nee, Spiele. Bei Area Games geht es auch manchmal um Spiele, wenn es nicht gerade um eine Frau geht, die nackt Rockband spielt.
Ja, ich habe es mir gerade eben nochmal angesehen und mir ist tatsächlich auch nochmal aufgefallen, sag mal, gerade für mich so als Jurist, der jetzt so ein paar Tatbestände auch so sich so angeguckt hat, das müsste ja eigentlich auch nicht ganz in Ordnung sein, dass da so die Frau da nackt sitzt und dahinter so das Kleinkind und
so. Nee, das ist aber völlig normal. Das ist ja, ich gehe mal davon aus, dass das die Mutter dieser beiden
Kinder ist. Ja, wer weiß.
Das ist ziemlich jung. Oder die Schwester.
Ja, das genau, also das ist halt alles so eine Geschichte.
Oder
also,
die Freundin des großen Bruders.
Aber innerhalb der Familie können doch alle nackt rumrennen den ganzen Tag.
Obwohl man natürlich auch mal wieder sagen kann, warum erwähnen wir das gleich als erstes? Weil die User diese Meldung wieder als die Top-Meldung.
Ja.
Also der 8-stündige Report da von Johannes da in seinen Tests, wie er sich da mal auslässt, wird nicht gewürdigt. Natürlich wieder nur eine nackte. Und man sieht sie ja noch nicht mal nackt. Man sieht noch nicht mal ihre Hupen.
Sie dreht sich noch nicht mal um.
Ja. Vielleicht ganz, ganz gut. Vielleicht hat sie gar keine Brüste. Also wer weiß.
Das ist lustig. Ist vermutlich so linke Brust abgenommen wegen Krebs. Aber für Kaffee ist das immer noch viel Spaß.
Gut. Rockband kann jeder spielen. Ja. Also.
Ja. Cancer, who cares? So. Auch Amazonen spielen Rockband.
Aber wir haben auch tatsächlich...
Du kannst auch besser diesen Gitarrengurt rumlegen.
Stimmt, es gibt dann immer so für rechts und links Brust. Hey, gut.
Ja. Zum Glück machen wir über sowas keine Witze, weil sonst würden wir über auch 3D-Witze machen. Weil das ja auch nicht für jedermann ist.
Nee.
Das ist.
Schon gar nicht für Leute, die keine Brüste haben.
Ja. Mhm. Nee. Ich will jetzt ein bisschen den Spaß noch da rausnehmen.
Ja.
Ich fand es nur erstaunlich, dass. Es gibt, das ist ja nur in Amerika so, das gibt es bei uns nicht so. Es gibt manchmal wirklich Spieler, die Zeit ihres Lebens gespielt haben und dann zum Beispiel erblindet sind und dann irgendwie eine Alternative suchen, wie sie dann trotzdem noch weiterspielen können. Und das Witzige war halt, also nicht witzig, aber das Interessante war halt, dass durch die ganze 3D-Thematik jetzt immer mehr Leute kommen, die sagen, okay, ich habe zum Beispiel, mein rechtes Auge ist sehr viel stärker, schwächer als das linke, oder da gibt es verschiedene Krankheiten auch, dass die irgendwie fast immer in einem Auge richtig gucken und für die ist natürlich dieser 3D-Zug schon abgefahren, bevor sie im Bahnhof angekommen sind. Und das ist so, also es gibt ja, wir haben ja schon mal Witze darüber gemacht, über wie man einen Controller hält, wenn man nur einen Arm hat. Aber bei 3D ist das wieder so augenscheinlich. Aber ich bin selber blind wie ein Fisch. Wer den letzten Podcast gesehen hat, der hat gesehen, dass ich ja normalerweise Brille trage und nicht so wie bei Highscore, immer so aus Eitelkeitsgründen die Brille abnehme, wo Johannes dann immer sagt, du siehst genauso scheiße aus mit wie ohne. Danke nochmal.
Habe ich scheiße. Willkommen, Mr. Glashaus.
Ja. Ich nicht eigentlich. Ach, naja.
Aber heute hast du wieder ein besonders süßes T-Shirt an.
Ja.
Süßes T-Shirt.
Ein Urbeck Orange.
Dafür hast du ein sexy Ausschnitt auf deinem T-Shirt. Ja. Bist du wieder voll auf den Trend aufgesprungen.
Ja. Wenn deine Haare
auf der Brust zeigen.
Ja. Genau, aber wir wollten ja serious bleiben.
Genau, serious. Nee, das war nur so ein kleiner Anhänger, dass eben, also ich fand das nur insofern interessant, dass man bei 3D halt irgendwie ziemlich oft dann doch auf Leute trifft, die das nicht nutzen können. Also es ist genauso wie bei Stereo-Sound oder so, wo Leute sagen, ich kenne ja alle den Film Copland, wo es ja Sylvester Stallone auch ein Polizist ist, der auf einem Ohr hören kann.
Ja, aber die haben auch keinen wirklichen Verlust davon.
Achso, nee, no. Naja.
Ja, weil es immer diese
Rollen sehen. Sie müssen ja trotzdem die Brille aufsetzen, zum Beispiel im Kino,
wenn
sie 3D-Film gucken.
So. Ja, aber das ist
Bild, die Bildqualität ja trotzdem wieder
ein bisschen völlig für den Arsch.
Aber es ist halt eine Typisierung, da muss man halt, ich wollte gerade sagen, sie wissen ja, was auf sie zukommt, da muss man halt sagen, ich meine, klar, es gibt auch Leute, die können Bungee-Jumpen und dann gibt es welche, die kriegen dadurch einen Hirnschlag, die können auch kein Bungee-Jumpen machen. Ja. Also natürlich ist es schade, dass einige davon nicht profitieren können, aber so ist es nun mal einfach und diesbezüglich wollen wir den Leuten auch keine Witze, über die keine Witze machen.
Nee, ich fand es ja auch nicht sozusagen als humoristische Plattform, sondern interessant, dass man im ersten Moment an sowas gar nicht denkt und dann aber denkt so, oh, es gibt doch viele Leute, die für die 3D halt gar kein Thema ist. Aber was halt ein Thema ist, sind Spiele. Und wir hatten diese Woche, glaube ich, obwohl jetzt Sommer ist, kommt doch eine Flut von doch wieder guten Spielen raus.
Ja, weil wir einige natürlich auch verspätet mal wieder testen.
Verspätet, aber die sind ja auch jetzt in letzter Zeit rausgekommen. Also ganz frisch rausgekommen ist Lego Harry Potter 1-4, was ein komischer Name ist, was ich jetzt gerade angefangen habe, aber was halt eben vermutlich das beste Lego-Spiel aller Zeiten ist. Wobei für mich aber dieser Reiz von den Lego-Figuren langsam aufgegangen ist. Zwar muss ich bei den Zwischensequenzen immer noch schmunzeln, weil sie schaffen es einfach, diesen pantomimischen Humor einfach so extrem gut hinzubekommen. Aber Lego, also ich habe nach Star Wars aufgehört. Also ich habe so Indiana Jones und Batman mal kurz reingeguckt, aber
das ist jetzt wieder so eine Sache, da geht auch ein bisschen, ich meine, gut, viele mögen ja Harry Potter und so, aber da geht trotzdem ein bisschen einfach dieser Coolness-Faktor von Star Wars und Indiana Jones flöten.
Ein bisschen, klar. Also
schon bei dem
Harry Potter ist schon mal
Batman ist doch cool, ja.
Bei Batman hat es natürlich gepunktet, allein durch den Soundtrack von Danny Elfman, wo sie halt bei Lego Batman halt den eigentlich nur den Soundtrack des ersten Batman-Films gemacht haben. Der wirkt einfach super. Also du kannst zudem auch ein Bild zeigen, wie Cappy auf dem Klo sitzt und irgendwie wirkt es dann cool. Weil
Cuckman.
Ja. Und Lego Harry Potter, wie gesagt, test nächste Woche. Ich bin noch dabei, aber ich quäl mich halt so ein bisschen durch. Im Bewusstsein, dass es Leute geben wird, gerade Jüngere, denen das bestimmt super gut gefällt und gerade den Harry Potter Fans.
Ich weiß nicht, warum das so quälst. Eurogamernet hat eine 9 von 10 gegeben, damit ist es besser als Red Dead Redemption.
Ja.
Wieder bei der Einwertungsdiskussion zu
bleiben. Genau. Nee, Naughty Bear, was ja wohl die Superkatastrophe vom Herrn sein soll, irgendwie so nah an der Unspielbarkeit, super ruckelig, irgendwie nur 10 Level, irgendwie keine Struktur, sonst was haben wir leider noch nicht bekommen.
Hat sich aber auch irgendwie so bei 5 oder so eingepiegelt.
Eher so bei 3 oder 2 oder so. Ja, also super schlecht und ich bin gespannt drauf, wenn ich mir sonst mal aus der Videothek holen, weil also so, ich habe auch mal, sowas brauchen wir halt auch mal wieder, so diese Negativbeispiele. Aber jetzt genug von den Negativbeispielen.
Hatten wir mit Iron Man und Clash of the Titans
ja. Ja, aber Iron Man ist, also ich glaube, Naughty Bear ist einfach noch kaputter, als man sich das vorstellen kann. Wenn man wieder sich so fragt, so, wie ist das eigentlich so durch die Qualitätskontrolle gekommen? Wobei wir ja wissen, dass die bei den Konsolenherstellern nur, immer nur darin besteht, dass was passiert, wenn man den Controller raussteckt, stürzt die Konsole dann ab. Was sonst spielerisch da geboten wird, ist ja völlig egal. Aber der Hammer, der Hardcore-Spielhammer, deswegen ist gut, dass Cappy drin sitzt, ist natürlich Demon's Souls.
Das ist wieder wahrscheinlich wieder so ein Johannes-Spiel.
Ja, das wäre auch ein Spiel für dich.
Das ist also ein Arschficker-Spiel.
Wenn du hier noch wärst, hättest du es wahrscheinlich auch getestet. Aber ich war auch extrem scharf drauf, deswegen habe ich damals auch die Vorschau geschrieben. Weil es hat sich nämlich schon die Auslandsfachpresse da tierisch drüber einen abgespritzt, schon vor über einem Jahr. Weil das da schon erschienen ist. Und wir haben es ja jetzt glücklicherweise doch noch bekommen, obwohl ja alle Hoffnung eigentlich verloren war zwischenzeitlich.
Es ist vor über einem Jahr in Japan erschienen und mit einer ganz kleinen Stückzahl, weil die Leute dachten irgendwie so, na hier, dieser From Software-Titel, der läuft nicht so gut, der ist zu hardcoreig. Dann lief der in Japan super, dann liefen die Importe super. Amerika und sowas haben sich ja sogar die japanische Version importiert. Dann kam die amerikanische Version raus, da liefen die Importe nach Europa super. Und bis dann einer gesagt hat, irgendwie, ach scheiße, mit dem Spiel kann man Geld verdienen. Und dann muss man sagen, bei Demon's Souls, ja, was passiert, was auch nicht selbstverständlich ist, die europäische Version, diese Black Phantom Edition, die ist wirklich nochmal so ein Dankeschön auch an die Leute, die dieses Spiel gut finden. Und
eine Belohnung für die Wartenden, ja, sozusagen.
Ja. Weil so wünsche ich mir das öfters.
Artbook bei und auch Soundtrack und sowas alles. Und das Spiel eben...
Das, was Ubisoft und Activision immer Collector's Edition nennen, ist da quasi die Standardfassung.
Und kostet ja sogar eigentlich ein bisschen weniger als ein reguläres PlayStation
3. Wo geht's denn jetzt in dem Spiel?
Geht ja sofort los. Ja, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, so weil im Vorfeld ja auch schon viel, oder zumindest ich mich da viel mit beschäftigt habe mit diesem Spiel, dass eigentlich fast schon jeder weiß, worum es geht. So. Also einige von den Usern haben es ja auch schon gespielt, für gut befunden. Also weil importiert damals. Und es ist letztendlich ein relativ normales Action-Rollenspiel, Third-Person-Rollenspiel, das eben extrem von seinem schweren Schwierigkeitsgrad lebt, also eigentlich komplett darauf ausgerichtet ist. Das ist so, wenn du losziehst da an den Leveln, es gibt so 6 Welten, und du stirbst, dann fängst du wieder von vorne an. So in dem Level. Sozusagen. Also es ist alles, die Gegner sind dann alle wieder da. Du landest wieder in dem Nexus, das ist so diese Zwischenwelt, von wo aus
der zentrale Hub, von dem du aus Schaden bist. Und wenn du stirbst, bist du halt in Geisterform, was man ja eigentlich kennt, zum Beispiel bei World of Warcraft oder so ähnliches. Ich meine, warst ja auch früher, wenn du bei World of Warcraft gestorben bist, warst du in die Geisterform, musstest du deinem Körper zurückgehen, damit du deine Items wiederholst.
Genau. Musst du deinem Körper zurückgehen? Du bist ja in Seelenform, hast erstmal nur halbe Energie.
Ja.
So, die ganze Zeit, also mehr wird's nicht. Und deinen richtigen menschlichen Körper kriegst du erst wieder, wenn du den Boss besiegst, den nächsten. So, wenn du in Seelenform stirbst, dann verlierst du alle deine Seelen, die du eingesammelt hast, die du kriegst, wenn du Monster schlachtest, also Dämonen. Und die Seelen brauchst du einfach als Währung, um neue Waffen zu kaufen. Ja. Und das Übliche halt. Ist aber einfach extrem wichtig, weil dieses Spiel ja auch eben so bockeschwer ist. Und letztendlich ist das Spiel auch einfach so schwer, dass du die meiste Zeit sowieso in Seelengestalt rumwanderst. Mhm. Man möchte sich dann fragen, warum die Menschengestalt eigentlich so wichtig ist. Und da kommt eigentlich schon dieser ziemlich innovative, originelle Multiplayer-Aspekt ins Spiel, den man unbedingt erwähnen muss. Das ist nämlich so, wenn man Demon's Souls online spielt, man hat jetzt nicht so die direkten
Multiplayer. Kann man das überhaupt offline spielen?
Man kann das auch offline spielen.
Okay, ja. Weil bei mir kann man es vorhin halt immer so mit dem Server auswählen und sonst was. Ich hatte das Gefühl, man kann das gar nicht offline spielen. Aber
doch, du kannst das offline spielen, aber es ist ja prinzipiell dasselbe Spiel, bloß online ist es eben so.
Ja, die sind alle die kleinen Würstchen. Die
anderen sind unbedingt.
Achso. Ja, Kathi rettet sich hier wieder bei seinem Mittagessen.
Genau. Nein, auf jeden Fall ist es so, ja genau, man sieht dann von anderen Spielern, die das auch gerade spielen, online, immer so kleine weiße Schemen zwischendurch durch die Gegend rennen, was die gerade so machen, kann Blutlachen von dem berühren und sieht dann, wie die gestorben sind.
Das haben wir ja alle schon mal fast gesehen in einem Spiel. Na.
Jetzt geht's los.
Nee, interessant, weil ich fand das auch super, diese Tatsache, dass man andere Leute, die das spielt, auch gerade sieht oder die es gespielt haben, weil man sieht ja eher, wie die da umfallen. Und es ist ja ein Element, was bei so einem Spielen immer dafür sorgt, dass man immer das Gefühl hat, man spielt es nicht alleine gerade. Oder man ist mit vielen unterwegs. Und das hatte ja seltsamerweise fast kein Spiel bis jetzt so richtig gemacht, außer Fable 2. Bei Fable 2 gibt es natürlich auch diese deine Leute aus deiner Freundesliste, die siehst du ja so als Orbs durch die Gegend fliegen. Und kannst dann diese Orbs ansprechen, dir mal schenken oder dann dich einklinken in das Spiel. Und das fand ich war zumindest für diese Art von, also wenn man Fable 2 am Anfang gespielt hat, wo es frisch rauskam und wo, das kennt man ja bei Xbox immer so, wenn ein Spiel frisch ist, guckt man wie bei Red Dead Redemption, man guckt auf seine Freundesliste, sieht da 10 Leute online, die spielen alle Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, nächste Woche spielen die alle was anderes, aber so, wenn es frisch rauskommt, spielen die alle dasselbe. Und als Fable 2 rauskam, haben alle in deiner Freundesliste Fable 2 gespielt und das war einfach so cool, weil du bist durch das Spiel durchgelaufen und hast immer so Punkte von anderen Leuten gesehen, die siehst, gerade, das ist, finde ich, das gibt so ein irres, cooles Gefühl, ein Singleplayer-Spiel zu spielen, aber trotzdem irgendwie mit anderen zu spielen. Ja. Also du spielst ja nicht mit anderen, das ist ja kein Koop-Modus oder sonst was, aber du merkst irgendwie, hey, die spielst auch gerade und so. Und
bei Fable 2 jetzt.
Bei Fable 2. Und bei Demon's Souls ist natürlich noch ein paar Level weiter, weil du kannst ja auch, was du bestimmt erzählen wirst,
Nachrichten hinterlassen. Erstens kannst du Nachrichten hinterlassen, mal ein kleines Defizit ist, du kannst eben nicht Freunde einladen, also es gibt keine Freundescodes, die da irgendwie unterstützt werden.
Bonnie, jetzt kein Problem. Aber gut, das ist nur am Rande. Hat deine Mutter die eigentlich PlayStation 3?
Was sagst du eigentlich dazu? Nein, auf jeden Fall. Ja, man kann Nachrichten hinterlassen an bestimmten Stellen, wenn irgendwas schwierig ist. Man kann die Leute damit auch in die Irre führen. Diese Nachrichten können auch weiterempfohlen werden, um denen dann Vorteile zu bescheren. Den kriegen die, glaube ich, Seelen.
So ein Gefällt mir Button oder?
Ja, so in so ein etwa.
Okay. Kann man auch Farmen empfehlen?
Du kannst auch nur sagen, gefällt dir. Du kannst nicht sagen, gefällt dir nicht.
Und der eigentliche Knackpunkt ist aber, wenn du zum Beispiel Menschengestalt bist, dann kannst du an bestimmten Stellen, also in Seelengestalt kann man nachher kriegt man so einen Stein, mit dem man dann so ein Symbol hinterlassen kann. Und dann können dich Spieler, die noch in Menschengestalt sind, einladen in ihre Welt. Das können sie mit maximal 2 Leuten machen, sodass du dann maximal zu dritt bist. Und dann kann man zu dritt eben durch diese Welt gehen und die Dämonen schlänzen und dann den Boss besiegen, dann kriegen alle ihren Körper wieder. Beziehungsweise der Typ in Menschengestalt hat halt irgendwie dann seinen Vorteil davon.
Weißt du das eigentlich, weil du jetzt dieses das Buch oder dieses kleine Büchlein dazu, diesen Strategy Guide, der in der Phantom Edition dabei ist, gelesen hast, oder wird das
im Spiel noch erzählt? Ich habe nirgendwo reingeguckt, tatsächlicherweise.
Ja. Also ich weiß es natürlich erzählt?
Einerseits, weil ich die Vorschau geschrieben habe, mich schon informiert.
Okay.
Aber das Spiel, das kommt nachher, du kriegst dieses Item einfach von dem Gewaltigen sozusagen, dass du dieses Seelensymbol hinterlassen kannst. Und du musst dann schon in die Itembeschreibung gucken, was das macht. So, sonst
das
hast du diesen Stein irgendwie im Inventar und weißt gar nicht so. Also dir wird an keiner Stelle gesagt, so jetzt ist aber der Punkt, wo du Leute
einladen
kannst oder so, oder wo du selber dein Symbol hinterlassen
kannst. Ich finde, das Spiel hat zwar so ein, also der erste Level ist ja so ein Art Tutorial-Level oder so, aber das Spiel ist wirklich nicht sehr großzügig dabei, seine Karten offen zu legen und dir zu erklären, wie es funktioniert.
Geht so, ja. Also es, wie gesagt, da kommt ja auch wirklich zu tragen und das macht es eigentlich so besonders, dass sich um dieses ganze Spiel, diese Community, die dann aufbaut, einfach aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Ich habe zum Beispiel auch zwischendurch dann am Anfang gedacht, so, ein bisschen schlechtes Gewissen, du liest jetzt hier diese Hinweise, jeder sagt ja schon, naja, da hier um die Ecke, pass mal auf, da kommt ein Gegner. Ist ja eigentlich ein bisschen Betrug am Spiel, so ist so unfair wie mit Komplettlösungen spielen. Aber nein, das ist Quatsch, weil Leute, ihr werdet einfach so oder so sterben. Dieses Spiel ist einfach
verfickt. Ist es denn unfair oder was ist denn
nee, es ist nicht unfair, es ist einfach unfair. Verfickt schwer.
Ja, das
so,
ist ja und, jetzt schon, glaube ich, klar ausgedrückt. Die Frage ist, warum ist es schwer?
Ja, weil
sag mal so, also ich definiere ein Spiel darüber, dass wenn man Skill hat, nicht stirbt. Ist das hier so oder ist es so,
das könnte
dass
sein, aber
wie der Call of Duty Veteran-Modus,
also, wo man...
also Kopfschuss aus 800 Metern. Es gibt ja so Todesfallen oder so, wo du zum Beispiel, wenn du vorher nicht gewarnt bist, wenn du unachtsam hinrennst oder so, also was du zum Beispiel gar nicht machen darfst, ist so unachtsam irgendwo hinrennen oder in Menschenmassen rennen oder so. Du musst auch wieder zurückgehen. Was aber sehr geil ist, ist einfach das Kampfsystem. Ja. Du hast halt eben wirklich ein Kampfsystem mit Schild und Waffe und kannst dann auch noch überlegen, ob du die Waffe zweihändig führst oder mit Schild. Und dieses Blocken, das Schwingen, es spielt eine Rolle, wie du zum Gegner stehst. Ob du vor ihm stehst oder hinter ihm stehst, dann macht er auch so eine Backstabbing-Animation, dass er einem das Schwert in den Rücken rammt.
Oder kannst du mit dem Schild parieren, sodass er wirklich in so eine Defensivposition fällt.
Also hast du wirklich das Gefühl, dass du wirklich gute Schwertkämpfe hast. Also was, wo so Spiele wie Gothic oder Risen schon immer die Zähne ausgebissen haben, das halbwegs...
Und es steuert sich dabei ja trotzdem noch total intuitiv und bequem. Ja. So. Und das ist richtig geil. Du hast auch diese Ausweichrollen. Aber du musst eben, es baut auch sehr auf Erfahrung. Also du wirst einfach an Stellen kommen, wo du auf den Gegner zurennst und du weißt jetzt nicht, ob du den schon platt machen kannst. Selbst wenn du jetzt irgendwie Skill hast, das mag sein, dass vielleicht irgendwem, dem besten Spieler der Welt, gelingt dann in dem Moment das zu überleben, aber eigentlich ist das nicht der Fall, weil das basiert natürlich auf Erfahrung. Das ist genau ja der Punkt bei diesem Spiel, dass du zwar immer wieder verzweifelst so oder stirbst, aber immer besser wirst in dieser Lohn dann nachher auch, den dann zu besiegen, so weil du dann einfach richtig gut gespielt hast. Du musst eben extrem konzentriert sein und dieses Kampfsystem perfekt ausnutzen. Und das macht es eben wirklich geil.
Und du musst natürlich auch, sagen wir mal, ziemlich viel grinden. Also du musst ja schon auch ziemlich viel Seelen sammeln und du bist ja sozusagen in manchen Levels immer sehr, sehr oft. Also
ja, das 20 passiert Tage ja automatisch, weil du immer wieder stirbst, am Anfang gelandet. Aber es wird halt auch, um das mal ein bisschen zu entschärfen, du findest ja auch Abkürzungen nachher. Du gehst ja irgendwo mal um eine bestimmte Strecke ab und öffnest dann nachher ein Tor, das von der anderen Seite noch nicht offen war, sondern hast dann da eine Abkürzung oder noch so einen anderen Portalstein, der den auch den Weg ein bisschen verkürzt. Aber die Gegner sind immer wieder da. Genauso wie aber gewisse Veränderungen, die du in der Welt machst, einfach so bleiben. Also hast du so ein Tor geöffnet, bleibt es offen. Hast du irgendwen getötet, der vielleicht jetzt eine Rolle spielt in dem Spiel, dann bleibt der auch tot.
Ja.
Und so geht's weiter. Und das macht das Spiel eben sehr faszinierend.
Also grafisch, Zusammengefühl. Grafisch finde ich, ist es ja sehr atmosphärisch, aber halt nicht spektakulär. Also es ist
das ist richtig, es fehlt so ein bisschen die Lebendigkeit in dieser Welt. Also nicht nur, dass es halt wenig Figuren gibt, die was sagen und dem Tagewerk nachgehen. Das ist ja mal, sagen wir mal, so Fantasy-Mittelalter-Endzeit irgendwie schon, weil die Welt ja wirklich am Arsch ist.
Ja.
Aber die Umgebungen erzählen zumindest jetzt am Anfang noch nicht so richtig eine Geschichte. So. Du hast nicht das Gefühl, so die Burg ist jetzt so richtig verfallen, in der du dich da zum Beispiel am Anfang bewegst. Teilweise auch ein bisschen zu viel grobe, unabwechslungsreiche Flächen. So. Also gerade wenn du die Burg von Weitem anguckst,
ja,
könnte schon noch ein bisschen geiler aussehen, aber ist auf jeden Fall stimmig. Ja.
Bisher hatte ich auch den Eindruck, dass das Spiel so auch so ein bisschen überflüssig die Havoc-Engine lizenziert hat, weil man sieht ja da überall, ist ein bisschen wie bei Overlord, überall sind immer irgendwelche so Stände oder Karren oder sonst was und die kann man immer so schön kaputt machen, dann zerfallen die immer so schön.
Ja, aber nichts drin.
Es ist nie was drin und das verstehe ich so völlig überflüssig, weil es ist in den Levels sind immer so viele Truhen, Kisten, sonst was, Fässer, die man kaputt machen kann, ohne dass was bringt.
Ja, also gewisse Fässer explodieren ja auch so, wenn du mit Feuer irgendwie entzündest, dann gibt es bestimmte Fallen. Also da war zum Beispiel eine Stelle, da waren so große Steinkugeln hinter so einem Holzverschlag.
Ja.
Und den kannst du halt kaputt schlagen, dann rollen die da alle runter und der ganze Haufen an Gegner, der da vor dir ist, der ist dann tot.
Das ist super.
So, und solche Sachen zum Beispiel. Und
da was natürlich auch noch sehr geil ist, ist einfach die Tatsache, dass du halt, dass das ein Spiel ist, was viel mehr, also je länger du spielst, desto plötzlich viel mehr Möglichkeiten ergeben sich da. Also ich meine, du kannst ja später dann auch sozusagen als Geisterform in die Spiele von anderen quasi so eine Invasion machen und eindringen. Und natürlich das Krasseste ist, und das ist eigentlich was auch wieder irgendwie Kaffee gefallen müsste, ist, dass du ja irgendwann selber gegen einen Gegner kämpfst, gegen einen Endboss, das eigentlich ein anderer Spieler ist. Also ein anderer Spieler, der das online spielt und im späteren Verlauf des Spiels wechselt das dann und du hast dann die Möglichkeit, in einem anderen Spiel dieser Endgegner zu sein. Also das gab es auch gar nie, dass du in einem Spiel...
Ja, so ein Phantom, also so ein dunkles Phantom.
Genau,
also ein Gegenspieler, der den verfolgt so in der Welt.
Das genau. Muss Spaß machen. Und das ist, weil es gab ja mal irgendwann, das habe ich auch schon wieder vergessen, wie es hieß, das vielleicht erinnert sich Kapi daran aus, es gab mal für Valve, auf Steam für Valve...
Dieses mit dem Boot?
Mit dem Boot, das meine ich nicht. Aber also. es gab mal so irgendwie so, das hieß irgendwie The Crossing oder Cross, irgendwas in der Richtung, wo das eigentlich so war, dass du solltest das Gefühl haben, ein Singleplayer-Spiel zu spielen, aber die ganzen Gegner in dem Spiel waren keine KI-Figuren, sondern andere Spieler. Aber es hat sich für dich, das hat sie sozusagen am Anfang des Spiels konntest du überwählen, willst du jetzt diese Singleplayer-Story machen oder willst du einfach Punkte sammeln, indem du einer von dieser Gegnerschar bist. Und dann solltest du halt quasi, also stell dir das vor wie so ein Ego-Shooter wie Half-Life, bloß dass die Soldaten, gegen die du kämpfst, eben keine KI-Figuren sind, sondern echte Spieler, die in diesem
Level nur
also diese... So ein bisschen wie in Left 4 Dead, wenn du halt dann die Zombies selber spielst oder so. Auf jeden Fall ja, genau, Spieler aber, ärgern, das macht aber, natürlich aber Spaß.
Das ist natürlich, das wurde noch nie so umgesetzt.
Ja, also das finde ich schade, weil ich irgendwie noch von gehört habe, weil für ein Spiel wurde doch gegen... Irgendwie ein älteres Spiel. Aber du meinst jetzt, meinst du wirklich The Crossing, so das eingestellt wurde
ja, in das Spiel? Das war, glaube ich, so das geplant. Das war glaube ich, so geplant, dass du eben, dann war damals ja das größte Thema, war ja, dass man sich fragen sollte, welchen Anreiz habe ich denn jetzt, einen von diesen blöden Soldaten zu spielen, wenn es doch eigentlich das Coole ist, sozusagen den Helden zu spielen. Aber dann gab es halt eben Vorteile, die geplant waren, dass wenn du halt, wenn du oft diesen Soldaten gespielt hast, dann hast du natürlich Boni bekommen für deine normale Figur und ich finde einfach die Idee super gut, weil man hat, wenn man zum Beispiel nur mal Bock hat, so auf 10, 20 Minuten Spiel, aber vermutlich geht das vom Balancing her nicht, weil du brauchst halt irgendwie immer 10, 20 Leute, die so die NPCs übernehmen und du brauchst halt immer einen, der den Helden-Story macht und sobald irgendwie nur 10 Leute online sind, die sagen, ich will jetzt nur die Singleplayer-Story spielen, geht schon mal nicht. Dann wird das vermutlich durch KI-Figuren ersetzt.
Wahrscheinlich dann, ja.
Das war halt schade, weil das Prinzip klingt halt so gut. Und
ich finde halt dieses Prinzip von andere Leute ärgern, das ist halt ja das, was dann in dem Sinne greift.
Ja, aber
das
kann dich ja auch fertig machen, ne? Also so ist es ja nicht.
Ja, aber...
Wenn der dich, du steigst einfach in irgendeine Welt von irgendeinem Spieler ein, der vielleicht viel besser ist als du.
Ja.
Weißt du in dem Moment dann gar nicht so, dann denkst du, boah, den mach ich jetzt fertig. Aber nee, ein Stechen, denn du bist tot. Ich meine, so 10, 20 Minuten ist bei Dimensions ja noch nicht drin. Also musst du schon mindestens 2 Stunden einplanen, um dann mal wieder irgendwie was zu reißen. Weil, wie gesagt, man muss immer wieder von vorne anfangen, wenn du ausmachst. Was mich ein bisschen stört, ist ein bisschen die Menüführung bei dem Spiel, weil da ist so viel durch so kryptische Symbole dargestellt. Und ich finde es mittlerweile, also es sind so typische Relikte, wo du bei Rollenspielen zum Beispiel jetzt mittlerweile denken musst, so, das müsste sich doch jetzt langsam erledigt haben, dass wenn ich zum Beispiel eine neue Waffe kaufe, dass die einfach vergleichbar ist mit dem, was ich im Inventar habe. Und zwar auf einen Blick. So, dass ich dann immer wieder noch rausgehen muss und dann wieder in mein Inventar und mir die Werte merken, um das dann zu vergleichen. Das kann ich nicht verstehen. Also das sollte auch irgendwie selbstverständlich sein.
Das wollte ich halt auch mal sagen, dass einer der größten Schwächen ist halt wirklich diese Inventarverwaltung und überhaupt diese Menüs, die so super rudimentär sind und die genau so sind, wie Rollenspiele vielleicht vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren waren, halt diese super, also alleine schon die Tatsache, dass ich halt einfach mal einen Vergleich habe, wenn ich eine Waffe kaufe, mit der jetzigen, die ich angelegt habe, das haben wir schon damals bei Shrekhead den Leuten gesagt, sowas ist Pflicht und das macht das Spiel auch nicht hardcoreiger, dass ich jetzt
dass jetzt mal aufmerken
Zettel aufschreibe.
Ja, ja, genau. Also, 2W plus, Alter.
Zumal man noch erwähnen muss, es läuft ja immer in Echtzeit ab, also egal in welches Menü du gehst, so. Es bleibt ja immer, du kannst dich auch immer noch bewegen, selbst wenn du nichts siehst. So.
Ja.
Nee, aber auf jeden Fall ein verdammt geiles Spiel.
Ja.
Und es macht halt auch diese typische Rollenspielsucht so, weil du willst dich ja immer wieder aufwerten, gerade weil diese Belohnung ja so stark ist, weil du dich so hart da durchkämpfen musstest.
Bis also habe ich das eigentlich gar nicht begriffen? Gibt es eigentlich sowas wie Stärke und sowas? Gibt es gar nicht als Attribut, oder? Man gibt es auch? Ja. Levelt man da auch mit dem
Sehen? Ja, du musst zu dieser blinden Jungfrau da gehen, die da im Nexus ist. Die da, Kabi,
vielleicht
blinde Jungfrauen sind so genau deine Opfer, ne?
Ja, genau.
Weil wenn die dich sehen, dann rennen die halt weg. So. Ja, und da bist du nicht schnell genug.
I'm supporting that out, Captain Obvious.
Ja. Somit kannst du das auch nicht mehr retten.
Doch, habe ich gerade gemacht. Erzähl weiter, du wolltest von blinden Jungfrauen erzählen.
Genau, und die werde ich dann auch da. Aber das musst du auch, das sagt ja auch keiner. Also du musst dann erst da hingehen.
Das ist natürlich komisch, es ist doppelt schwer natürlich, als eine blinde Jungfrau zu sein, weil du kannst ja anscheinend nicht wählerisch sein. Also, wenn sozusagen als sehende Jungfrau, die hat das
nicht. War deine Frau eigentlich auch blind? Also,
Mutig! Gib mir das scheiß Demon's Souls Muster zurück, du Arsch! Ja? Nee,
Können wir das Spiel jetzt mal abhaken?
Oh, der Hackerpart ist gelangweilt!
Ein bisschen, ich komme noch zu weiteren 3 Spielen, die du nicht sagen kannst.
Wenn du die weiter so spannend erzählst, ja.
Aber damit ich nicht die ganze Zeit quatsche.
Erzählt Kappi jetzt was.
Das über Singularity. Ich kann nur die Teaserbox zitieren, die da besagt, dass es ein Spiel ist, das den Stein nicht neu erfindet. Gut, so haben sie es. Nee, das war das Rad.
Aber trotzdem spannend Spaß erzählt. Macht.
Ja. Also es soll kein, also ja, das ist eigentlich alles. Also ich habe im Vorfeld immer schon noch...
Ich weiß auch damals, wenn das war, so in der Uhrzeit, wo die Leute gesagt haben, so, ich habe den Stein erfunden.
Ja, der Stein, der weiß.
Alle waren total stolz.
Ja, Harry Potter und ein Stein, kannst du dir mal angucken.
Ja, ich weiß, danke für deine Porno-Fantasien hier, ja.
Nee, das ist was anderes. Ist ein Shooter und mehr weiß ich dazu auch nicht.
Mhm. Singularity. Raven... Urgestein der Spieleszene seit 20 Jahren am Start, haben gerade ihren 20. Geburtstag gefeiert und haben ja schon so Spiele
gemacht. Haben die nicht auch...
Ja, genau.
Hier,
Wolfenstein
heißt auch
Wolfenstein. Genau. Und sie haben damals Hexen gemacht. Also seit damals so diese It-Software erste Engine war, hatten sie halt so Hexen und zwischendurch haben sie dann auch so eine Spiele gemacht wie glaube ich Voyager Elite Force, der damals echt gute Star Trek
Video-Shooter gemacht.
Heretic kann sein. Sie haben auf alle Fälle auch welche von diesen X-Men-Spielen gemacht, und zwar diese guten.
Die X-Men Legends?
Ja, genau. Ja.
Oder
Ultimate Alliance, oder wie heißt die, Marvel Alliance oder so? Halt über diese
Ultimate Alliance. Ja, aber es gibt auch X-Men Legends, ist auch genau dasselbe
eigentlich. Ja, genau. Also da hatten sie auf alle Fälle auch ihre Finger drin, also sie haben schon, sie haben Ahnung. Und sie haben auch diesen Wolfenstein rausgebracht, und natürlich sind zwischen Singularity und Wolfenstein ziemlich viele, man merkt schon, dass da dieselben Entwickler dran waren, weil es sind Ähnlichkeiten. Bei Singularity, man ist im Jahr 2010 und man fliegt mal wieder wie immer mit einem Hubschrauber zu einer Insel, die irgendwo
im Pazifik wahrscheinlich
irgendwo liegt, da zu Russland gehört, und da gab es so eine Strahlungsspitze.
Und da ist man Russland, ne?
Ja, genau. Jedenfalls fliegt man dahin, da ist wieder was Mysteriöses, und man fliegt auf diese Insel, es gibt so eine EMP-Welle, und der Hubschrauber stürzt ab. Wie so oft in 1000 Spielen schon erlebt.
Das ist doch schon mal schön, dass man aber gegen diesen Hubschrauber niemals kämpfen wird. Jedenfalls nicht gegen den. Wahrscheinlich trifft man auf einen.
Also ich würde es nicht ausschließen, dass man auch gegen Hubschrauber kämpfen muss. Aber man landet halt, Bruch landet da auf dieser Insel, natürlich wie bei Crysis, weißt du,
dann
bist du
nicht der
Einzige, bist du noch so zwei andere, die dann auch noch gebruch landet sind, mit denen man so Funkkontakt hält. Und Gebruch landet, ja, das sind Wortschöpfungen, die...
Oder Bruch gelandet.
Die ich besitze, quasi die Wörter, also wer die benutzen muss, was bezahlen. Ja, und dann ist man so ein bisschen in dieser Bioshock-Welt, weil diese Insel ist natürlich im Stand von 1955, wo da so eine sowjetische Testanlage war, weil auf dieser Insel haben sie so eine Substanz gefunden, die nennt sich E99, und das ist so eine ganz super tolle... Das
klingt wie so ein Geschmacksverstärker.
Ja, nee, weil es gibt, wie viele Elemente gibt es im Periodensystem?
283, keine Ahnung.
Keine Ahnung, jedenfalls ist das E99, halt Element 99.
Ah, okay.
Ich hätte jetzt gedacht, es gibt 98 Elemente oder so, nee. Das wäre das 99 nee. Irgendwie.
Keine. Das macht man ja von der Massezahl abhängig.
Ja,
okay. Uran hat ja eine ziemlich...
Danke für den Bildungsblock. Und E99 hat so eine Zauber-Substanz, die ganz viel Energie macht.
Ich sage, das Geschmacksverstärker ist einfach noch Cola.
Sie kann eben auch sie kann auch durch die Zeitreisen möglich und sowas. Ja. Jedenfalls, man latscht erst durch die Gegend, und man hat am Anfang so diesen Bioshock-Effekt, der ist kein anderer Mensch, es ist alles so verwildert. Man sieht ab und zu so ein paar
Filmprojektoren. Menschen.
Ja, aber die erste, also ehe man da auf Splicer oder so trifft, latscht er ja auch erstmal so alleine durch die Gegend.
Also ja, aber höchstens anderthalb Minuten. Also ich stürze ab, komm da hin, steig da rein, dann kommt der erste Splicer.
Ja, aber die rennt ja gleich weg.
Mit der ist ja, aber da trotzdem ist er ein Mensch.
Und der eine wird ja auch
ein Spiel wieder mit einem Kreuzfahrer.
Entschuldigung,
ich will nicht spoilern.
Ich hab das durchgespielt.
Du, erstmal, du läufst ja erstmal, und dann wird dir erstmal das erste Plasmid erklärt, bevor du überhaupt auf irgendeinen Gegner
triffst. Nee.
Doch, du machst mit der Wortzange nämlich erstmal den Weg frei.
Genau.
Da wird dir die Wortzange erzählt, und dann kommt dieses erste Plasmid, und dann glaube ich.
Aber der Splicer, der macht doch schon der greift dich doch schon an, wenn du da in deiner Glocke nach oben kommst.
Ja, aber
wenn ihr jetzt weiter dann diskutiert, nicht mal kurz weg mit der
ersten paar Haare spalten. Ja, ja. Nee, auf alle Fälle läufst du eben durch diese, Cortega oder so heißt ja diese Station da, und du läufst durch die Gegend, und dann siehst du so eine Videoaufzeichnung so von 1955, so eine Filmprojektoren, die so Willkommensfilme und sagen: Hallo, willkommen auf
dieser also wie in Rapture.
Wie in Rapture, und du findest natürlich auch was mittlerweile ja auch schon in 1000 Spielen drin ist, du findest Tonbandaufzeichnungen, wieder von damals. Super. Und auf alle Fälle gibt es da eine plötzliche Singularität und so eine Zeitblase, und du wirst zurückgesetzt ins Jahr 1955 und erlebst quasi, wie auf dieser Station gerade was irgendwie ganz doll schief geht. Mhm. Alles explodiert und sonst was. Und dann rettest du da jemanden, der da irgendwie quasi den Flammen versucht zu entkommen. Und diesen Typ, den du gerettet hast, das ist halt nur so eine Art Mini-Hitler, wieder so ein super Arschloch, der danach quasi die ganze Geschichte ändert, indem er halt dieses E99-Präparat benutzt als Energiequelle und die Weltherrschaft übernimmt mit E99-Waffen.
Also bist du denn so in einer alternativen Zeitlinie wie in
Zurück in die Zukunft? Du kommst 2010 zurück und stellst fest, 2010, die ganze Welt von Russland beherrscht. Und
oder ein das erinnert mich an Dingens. Wo war es noch?
Alarmschiff Rot?
Ja, da gehen die Türen noch einsteigen.
Ach so, ich meine,
genau.
Du meinst den Film mit Steven Seagal?
Nee.
Ja.
Wir sind ja noch bei Spielen.
Ach so, okay. Ja, genau. Und deswegen musst du also jetzt wieder hin und her reisen und versuchen, diesen Typen da wieder in der 1955 da wieder Platz zu machen, damit die Geschichte wieder seinen normalen Weg nimmt und diese E99-Sache alles
nicht passiert. Reist man nur durch diese beiden Zeitebenen?
Ja, oder ist genau. Nur durch diese beiden Zeitebenen.
Nicht so wie ein Zelda.
Das ist aber ganz cool gemacht.
Sind den Deku-Baum? Ja, ist ganz cool gemacht.
Ist ganz cool gemacht, weil halt eben du läufst manchmal durch Räume, die da zerfallen sind, dann reist du zurück in die Zeit und siehst halt, wie die halt aussehen, wenn die so frisch sind. Und dann bekommst du halt dieses ZMG, Zeitmanipulationsgerät. Man merkt schon, ich habe die deutsche Version gespielt.
Mhm.
Und damit kann man halt so diese typischen Sachen, die jetzt, also das Spiel klaut sich eben
von allen Massen
zusammen. Nee, du Bullet Time kannst nicht, du kannst eine Zeitblase machen, aber du kannst nicht verlangsamen. Du kannst es nur beim Scharfschützengewehr, kannst du auf den Knopf drücken, dann wird es ein bisschen langsamer, aber nur im Visier des Scharfschützengewehrs. Nee, was du damit machen kannst, ist sowas wie Sachen altern, und das heißt einfach nur so kaputt machen und wieder heile machen.
aber auch nur Sachen, die aus E99 Material sind. Also es gibt extra Kisten und extra Treppen, die sind so, siehst du schon so, dass du die benutzen kannst. Dann kannst du die so
wieder also kannst du quasi die Entjungferte wieder zur Jungfrau machen, wenn du
das... das Häutchen wieder...
Nur wieder bei der blinden Jungfrau
sind. Wenn sie ein E99 Jungfernhäutchen hätte, nur dann geht das.
Ach so.
Weil natürlich sonst, das hatten wir damals, als wir das vor einem Jahr auf der Gamescom gesehen haben, ja auch schon gefragt, so irgendwie, warum kann ich nicht einfach irgendwie alles kaputt machen?
Ja, genau.
Machen und so. Nee, weil nur das, was aus diesem... Damit haben sie natürlich so eine Begrenzung. Und du kannst halt eben auch wieder so Portal-mäßig mit einer Gravity Gun kannst du also hat nichts mit Portal zu tun.
Naja, gutes aber.
Beispiel, also mit Half-Life Gravity Gun, aber du kannst keine Portale
machen. In Half-Life 1 gab es keine Gravity Gun.
Ja, Half-Life 2, genau, Spasti.
Aber die ganze nicht
ändern. Also das ist eine Mischung wieder, ich würde sagen 80% ist es Shooter und auch da wieder was, es ist ein ziemlich Oldschool-Shooter, also genau wie Wolfenstein, das ist ziemlich knackig, also man muss schon aufpassen, es gibt auch keine Regeneration der Energie, man muss Health Packs einsammeln und ich finde, und das ist wieder was für Kappi, ich finde, es ist zum Beispiel das bessere 4-2. Also weil halt die Kämpfe viel intensiver sind, man muss viel mehr aufpassen, man muss auch ein bisschen mehr Taktik
haben. Das gibt Spiel, das jetzt 42 heißt.
Nee. Also deine Witze sind manchmal so... Also,
die das war kein Witz, ich hatte wirklich gedacht.
So, weil ist 42?
Nee, weil 4, du 4-2 gesagt hast.
Ach so, 4-2, ach so, okay. Nee, 4-2,
also ja, schon
Project Origin für die Feinschmecker unter uns. Und das war ja so ein bisschen enttäuschend, weil das so weich gespürt war. Und es sah so bunt aus und du hattest nicht mehr diese tolle KI und
alles. Und wenn du Gegner umgebracht hast, dann sind die halt einfach in so einem in so einer Blutfontäne einfach explodiert, in so einem
Blutorchester. Ja, so. Und also da ist Singularity. Der Nachteil an Singularity, klar, muss ich auch zugeben, ist, Activision geht da wieder so die absolute Vollpreisschiene. Also das Ding kriegst du fast nirgendwo online für unter 60 Euro. Und da muss ich ehrlich sagen, für einen zwar sehr gut durchdesignten und sehr runden Ego-Shooter sind 60 Euro so für einmal 8 bis 10 Stunden durchspielen ein bisschen viel. Also bei dem Spiel, und ich wette, das zeigen ja andere Spiele zurzeit auch, da ist der Preisverfall sehr schnell wieder am Start.
Ja.
Und da kann man vielleicht jetzt mal ein, zwei Monate warten, dann gibt es das Ding für 30 Euro. Haben wir ja gesehen an Spielen wie Alpha Protocol oder so, die jetzt auch ziemlich runtergegangen sind. Wer nicht ein Hardcore-Shooter-Fan ist, der oder wer nicht einfach so vor Geld kaum laufen kann,
sollte vielleicht denn,
ein bisschen warten.
Hast du denn auch wieder mal, um in Analogie nochmal zu, das hat nichts mit Anal zu tun, lieber Johannes. bei Wolfenstein, hast du da auch wieder so eine Zwischenwelten, also so, wo die Gegner immer wieder auftauchen, oder ist es so ein sehr stringentes Spiel?
Nee, sehr stringent.
Alles stringent, okay.
Also das hat mich du hast auch nicht so wie bei Wolfenstein diese bescheuerte Stadt, diese Hub.
Genau.
Du bist ja andauernd durch eine Stadt durch.
Genau.
Das ist, Singularity ist viel, viel gut. Linearer.
Du, okay, dann
ist weißt, gut. Wie Bioshock halt. Du hast halt so ein
größeres. Ja, Bioshock ist ja nicht
linear. Ist noch linearer als Bioshock. Also Bioshock ist linear, weil du ja quasi. Du
kannst
ja
alles besuchen wieder.
Ja, okay, bei Bioshock 2 war es dann so, dass du schon nicht mehr zurückkommst, ja. So in Einzelnen. Aber im Grunde, wenn du sozusagen jetzt, also dieses Amusement Park oder dieser Abschnitt des ersten Levels oder des ersten Abschnitts, da kommst du ja später nicht wieder zurück. Du könntest zwar, aber es gibt ja keinen Grund, dahin zurückzukehren.
Ja, außer du suchst Turmbänder.
Ja. Hm. Nee. Und.
Aber jetzt ruft wieder der Bewährungshelfer
an. Ja.
Oh. Wieso, glaubst du eigentlich, dass alle den gleichen Lebenslauf haben wie du? Das wäre dann derselbe, nicht der gleiche.
Also Singularity, ich habe eine 8 von 10 gegeben, wie gesagt, für 60 Euro will ich auch sagen, Leute, überlegt euch das. Ich sage aber auf alle Fälle, wenn ihr das überholen wollt, dann holt ruhig die deutsche Version. Die deutsche Version ist zwar angeblich irgendwo geschnitten, ich weiß noch nicht genau, was da geschnitten ist, weil wenn man spielt, die Leute verlieren Körperteile, es blutet, die
Jungfrauen
ist alles
drin. Ja wahrscheinlich nicht dann
in der Deutschen. Nee, Jungfrauen haben sie nicht drin. Es ist saftig und hat eine gute deutsche Sprachausgabe, halt so ähnlich halt wie die Call of Duty Teile, da sind auch dieselben Sprecher, also so Captain Price oder so, hört man sofort wieder raus. Und es ist einfach bequemer, die deutsche Version zu spielen. Und natürlich sprechen wieder alle Russen wieder mit diesem typischen russischen Akzent, den ich jetzt gerade falsch gemacht habe.
Aber, das ist nicht schlimm. Aber in dem Spiel.
Dieses Stalker-Akzent, würde ja auch immer alle so reden.
Also ist man denn in dem Spiel, ist man denn überhaupt ein Held dann? Eigentlich ist man ein Held?
Ja, genau. Ja. Man ist ein US-Soldat, der dann halt quasi wieder.
Ja. Das brauchst du halt, weil du im Leben eben.
Ja, musst ja aber ich sag mal, Fehler wieder quasi rückgängig machen.
Ach so, ja, aber ich hätte dagegen, wenn es nicht noch mehr Helden geben würde.
Oh, no more heroes!
Yeah.
Oh. Oh. Vorschlag haben wir im Übergang.
Aber hallo.
Ja, dann sind wir.
Nee.
Ja. Schade, dass der Bullshit-Buzzer nicht scharf ist.
Ja.
Aber er ist jetzt scharf.
Aber ich bin scharf.
Ja. Yeah.
Auch Johannes.
Wow. Er wird dann zum Einsatz.
Ja, erzähl mal.
No More Heroes 2.
Kann man immer noch so schön eine Glühbirne schütteln und dann kann man damit auf Leute einzeigen. Ich weiß, war ein Leuchtstoff.
Wie auch immer, du kennst das Spiel richtig gut.
Ja,
den ersten. Nein, ja, No More Heroes 2 haben wir ja ein bisschen verspätet jetzt. Ja, heute geht wahrscheinlich noch der Test rein.
Was heißt verspätet? Wir haben es erstmal gar nicht als Muster bekommen. Schon mal wieder.
Genau.
Wow, danke. Dafür gibt es ein dickes, fettes. Einfach mal gekauft wieder?
Ja, einfach mal. Gut, das war das erste Mal für mich. Nee, stimmt gar nicht. Bei BlazBlue habe ich das auch gemacht.
Ja, aber da haben wir es ja als Muster bekommen.
So und
da konntest du aber halt die
Retail. Erzähl jetzt.
Ja, ja. Ist egal.
Bringen jetzt hinter uns den V-Blog jetzt. Mach bitte schnell und schmerzlos.
Ja.
Wir können jetzt
Nummer 2 ist geil.
Ja. Okay, super.
Danke, super.
Als nächstes
Metal Gear Solid. Jetzt kommt der PSP-Block. Dann bleiben wir doch nochmal beim V-Block. Also dann erzähl lieber, also das ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera. Dann bleib lieber beim V.
Nein, Nummer Heroes. Nummer Heroes 2 ist...
auch wieder so ein Spiel, was irgendwie ein halbes Jahr gebraucht hat, bis es, oder ein Jahr, oder...
So ja, hat relativ lange gedauert. Ja, ja, also von der die Amerikaner haben die Version jetzt irgendwie schon ein bisschen früher.
Wollen wir mal einen Muffin? Will noch jemand einen Muffin?
Nee. Da ist ja wieder schwer im Start, wenn es umsonst Essen gibt.
Ja, ja.
Kostenlos, sonst ist deine Schulbildung nicht.
Ja. Ein Klassiker, ja. Der Kap handelt sich auch für keinen alten Witz zu schade.
Echt war vor allem.
Schade, den die meisten Podcast-Hörer, wenn die nicht gehört haben, weil er das schon so außerhalb der Reichweite unseres Mikros gesagt hat.
Hat er eh bloß Fledermäuse gehört.
Ja.
Ja, Nummer 2, ja. Ist prinzipiell natürlich wie der erste Teil. Es geht darum, sich an Spitze 1 oder an die oberste Spitze der Weltrangliste der Berufskiller irgendwie zu kämpfen. In einem völlig abgedrehten Szenario, wie es auch schon im ersten Teil der Fall war. Es gibt ein paar Verbesserungen, das wäre, glaube ich, mal einfach das Wichtigste zu sagen im Vergleich zum ersten Teil.
Den ersten hast du auch gespielt?
Den ersten habe ich auch gespielt, okay. Habe ich damals auch den Test geschrieben. Ja. Danke.
Ja.
Da habe ich hier noch Praktikum.
Ja. Boah, das war irgendwie 1974 oder so, keine Ahnung, was du da
getestet hast. Das wäre schlimm, wenn es wäre.
Da ist schon der 50. Podcast, ist schon die Zeit schnell zu vergehen.
Ja, auf jeden Fall gibt's keine Oberwelt mehr. Also man hat nicht mehr dieses Open-World-Szenario, wo man dann ständig irgendwie zu jedem Auftrag brettern muss. Man wählt das einfach alles auf der Karte an. Was das Ganze natürlich viel schneller macht. Man muss sich auch nicht mehr mit irgendwelchen Minijobs und Spielereien ewig viel Startgeld für die Story-Missionen verdienen. Sondern man kann die immer gleich einfach weiterspielen. Das sind nur zwei der Hauptkritikpunkte, weil das alles einfach extrem langwierig war, im ersten Teil da mal durch die Stadt zu fahren, in der auch gar nicht viel los war. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine GTA-Welt, sondern einfach schon alles ein bisschen trist. Und dieses ewige Geld-Scheffeln, das hat immer ganz schön Tempo aus dem Spiel genommen. Und das ist jetzt alles viel besser. Man hat auch, es gibt mehr Bosskämpfe. So, also insgesamt gibt es 50 Ranglistenplätze, aber das ist ein bisschen geschummelt, weil bei manchen Bosskämpfen ist zum Beispiel da so ein...
Zwillinge.
Mehr oder weniger.
Oder eine ganze Familie von
Footballspieler und der hat dann halt irgendwie 20 Cheerleader dabei so, und die bringst du alle gleich mit um und deswegen bist du dann auf einmal von Platz 50 auf Platz 25 gelandet oder so. Teilweise ein bisschen jetzt am Anfang finde ich noch, die Bosskämpfe sind ein bisschen schwächer als im ersten Teil. Also da waren die wirklich, weil es da auch weniger gab und die ja auch dann immer sozusagen die Highlights waren des Spiels. Einfach so, dass sie wirklich perfekt ausgearbeitet waren. Da waren die Bosskämpfe schon richtig herausfordernd und richtig abwechslungsreich. Sind sie jetzt immer noch so, aber am Anfang sind mir die Teile ein bisschen zu leicht einfach. Und richtig cool sind jetzt die Minispiele, die ein bisschen überarbeitet waren. Das war schon im ersten Teil ganz, ganz witzig, weil No More Heroes auch mit als eines der besten oder als Wii-Spiel mit am besten.
Der Satz wird
nicht. Ja, doch, die Bewegungssteuerung gut ausnutzt.
Okay.
So, bei den Kämpfen und bei den Minispielen war das damals auch so, aber die sind jetzt nicht mehr so in der Spielgrafik, sondern in so einem NES 8-Bit-Retro-Style gehalten. Mhm. Also, es sind auch wirklich so eine ganz simplen, billigen 8-Bit-Spiele. Die sind aber richtig cool, das passt total rein. Also, Nummer 2 hat ja sowieso auch wie der erste Teil schon so diese Retro-Ansätze. Und alles in allem, so auch in Verbindung mit dem geilen Stil, den schon der erste Teil hatte, ist es einfach echt eine Vollladung, muss man mal sagen. Also das Spiel macht schon echt Laune und hat eben nicht mehr diese zähen Momente. So.
Ist das immer noch dieses für amerikanische Verhältnisse dann doch sehr, sehr aufgeladene, sexuelle...
Klar.
Ich glaube, da ist ja die amerikanische Version, glaube ich, eher geschnitten als die deutsche, weil der redet ja dauernd von seinem Schwanz und seinem Schwert und
ja, mehr oder weniger schon ziemlich notgeil, aber ja. Das ist alles noch so, glaube ich, im Rahmen, dass man dass auch in der amerikanischen Version nichts geschnitten werden muss. So, du siehst ja auch keine Titten oder so. Aber es ist schon trotzdem, ja, wie du sagst, erotisch aufgeladen in der Hinsicht. So, und natürlich, was wahrscheinlich für uns auch wichtig ist als deutsche Spieler, ist es ungeschnitten, also es spratzt liederweise Blut über dem Bildschirm.
War das nicht im ersten Teil irgendwie kein Blut, sondern irgendwie so eine...
Asche. Das war aber auch cool, also das war für mich so...
In den Deutschen so ein bisschen...
Ganz cooler Kompromiss eigentlich. Ja, ist so aber natürlich viel adäquater, weil Noah Hughes ist einfach irgendwie so alles. So, es gibt in dem Spiel irgendwie nichts, was es nicht gibt und es ist einfach echt so ein übler Trip. Und es macht total viel Laune.
Gehst du denn davon aus, dass das dann auch Nachfolger noch nach sich ziehen wird?
Na, irgendwie war es ursprünglich wohl als Trilogie geplant. Es gibt, das glaube ich, hat der Suda 51 schon gesagt, auf der Wii keinen Nachfolger mehr.
Das so, verkauft sich einfach zu schlecht.
Das verkauft sich wirklich nicht gut, glaube ich.
War ja denn mal eine Xbox-Version als ersten Teils geplant? Oder?
Na, es gibt eine Xbox-Version, ach Quatsch, es gibt eine Umsetzung vom ersten Teil für PlayStation 3 und Xbox, die ist wohl in Japan auch schon draußen.
Okay.
Also ich habe in der Endgames habe ich mal, glaube ich, einen Import-Test gelesen. Aber da ist auch bloß die Grafik ein bisschen überarbeitet. Ganz witzig, im zweiten Teil jetzt noch ist, man kann das auch mit dem Classic-Controller spielen. Und es gibt wahrscheinlich so einen ganz netten Vorgeschmack, wie sich das dann nachher auch mit dem Xbox- oder PlayStation-Controller spielt. Und das auch funktioniert eigentlich tadellos. Es ist ein bisschen schade, dass diese Wiimote-Schwünge sozusagen, wenn du so Finisher ansetzt oder so, dann rausfallen. Das machst du alles mit einem Analogstick. Und zum Beispiel das Ausweichen funktioniert ein bisschen besser sogar mit dem Classic-Controller, weil du nicht so umgreifen musst auf das Digi-Kreuz von der Wiimote. Also spielt sich mit beiden eigentlich sehr gut. So, und macht einfach voll Laune. Also super geiles Wii-Spiel. Mal wieder. Also endlich mal wieder. Nach Sin and Punishment
kommen. Jetzt haben wir Demon's Souls, hatten wir ein geiles PS3-Spiel, jetzt haben wir ein geiles Wii-Spiel. Mit Singularity, so einen naja, ganz soliden, netten Shooter für beides. Und jetzt haben wir noch eben die PSP am Start.
Ja. Die PSP, ja.
Normalerweise sagen wir ja eigentlich, dass wir die PSP links liegen lassen und fast gar nicht mehr darüber berichten, weil nicht weil wir zu faul sind, sondern weil es da draußen auch bei euch, liebe Leute, fast keinen mehr gibt, der irgendwie PSP spielt.
Ja.
Aus gutem Grund vermutlich.
Höchstens Patapon.
Ja, das ist, auch das ist so ein Spiel, was nur du gespielt hast.
Was Geiles. Aber ich meine, gut, jetzt ist Hideo Kojima am Start und.
Ja, aber bei jeder PSP-News zu Peace Walker kam fast immer nur der Kommentar: gibt es das auch für PS2?
Und das wäre eben das Beste. Weil man muss einfach sagen, dass das Peace Walker ist ein geiles Spiel. Also es hat unglaublich viel Production Value für so ein PSP-Spiel. Also ich würde sagen, so bei Grafik und Sound ist das echt so mit das Beste, was es auf dem System gibt. Auch wie umfangreich das wieder präsentiert ist. Also es ist jetzt wirklich schon ein vollwertiges Metal Gear. Kann man einfach sagen. Oder vollwertiges Metal Gear Solid. Knüpft ja auch direkt an das Snakey da an. Also man spielt wieder den Big Boss. Aber das große Problem einfach bei dem Spiel... Also
ja, wer ist denn Big Boss?
Der genetische Vater.
Ich wollte ja nur mal unseren Experten, der damals... Man darf es nicht vergessen, wie Cappy Metal Gear Solid 3 getestet hat. Der einzige Grund, warum das vermutlich so eine schlechte Wertung von ihm bekommen hat, war, dass er ungefähr bei vergleichbaren Temperaturen
in einem fensterlosen,
abgedunkelten Raum in einer Marathonsitzung von 8 Stunden...
Ich konnte quasi in meinem Arsch Wasser schwimmen. Also eigentlich hätte ich mich das schon fast wieder abkühlen können.
Ja.
Nein, daran lag es nicht. Aber
hast du noch so einen Metal Gear Solid Traum?
Ich habe manchmal schon. Also manchmal auf der Straße werde ich dann doch von irgendwelchen Typen mit so einer Bandana angesprochen, die mich aber verprügeln wollen und sagen, hier,
ich meine eigentlich
8 von 10.
Diese Isolationshaft in diesem Raum, ob das
noch... Das habe ich manchmal gedacht. Mache ich schweißgebadet auf und habe das Gefühl, Hideo Kojima liegt neben mir. Und
wirklich neben dir und du merkst, den habe ich ja gefickt gestern noch.
Schön. Das ist wirklich Niveau-Limbo. Das ist wirklich Niveau-Limbo.
Ja, du bist hier bei Area Games, oder was?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren ja jetzt bei deinem Titel und ich glaube auf jeden Fall, dass es für die PS2 dann immer noch kommen wird. Also ich glaube von Sony... die hat auch Daniel.
Achso, Daniel
hat die bekommen.
Was? Mhm. Ich bin dann die PSP.
Ja, doch.
Ich meine, weil sonst wäre meine nächste Frage gewesen, ob dich Metal Gear Solid überhaupt so reizen würde.
Mich würde es reizen, tatsächlich. Aber da ich ja gerade keins von den Systemen habe und auch keine Zeit, muss ich dann natürlich passen. Aber ich würde den Titel auf jeden Fall gerne mal wieder spielen, weil so ein vollwertiger Titel freut man sich doch immer, weil der lässt sich mal wieder was Neues einfallen, um die Story dann doch nochmal irgendwie noch abgedrehter zu machen. Und also ich denke mal, dass es auf jeden Fall für die PS2 kommt. So wie das bei Dingens, wo war es noch so? Welcher Titel war auch? Von God of War, dieser PSP-Titel, der kam doch dann auch
wieder. Chains of Olympus,
genau.
Kommt sogar noch einer.
Also, du merkst, dass Sony versucht vergeblich, leider, man muss ja immer wieder sagen, die PSP irgendwie anzukurbeln.
Ja, also ich weiß, also wie gesagt, bei uns ist es super populär, auf der PSP rumzuhacken und so, weil es halt immer so, wir sind ja auch so Leute, die, wenn einer am Boden liegt und blutet, gerne nochmal nachtreten, weil wir wissen, er steht innen
drauf. Ja.
Ich glaube, die PSP ist dann natürlich auch im Vergleich zum DS in den Verkaufszahlen ja natürlich super angeschlagen. Aber also so ganz kaputt und so ist sie dann anscheinend doch nicht. Vielleicht in Deutschland auch ist sie schlechter als in anderen Märkten, weil wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt aus Japan und so, dann wird die PSP da immer noch fleißig verkauft und die PSP verkauft sich da mindestens 10-mal so gut wie die Xbox 360. Und sowas wie Monster Hunter oder so, das läuft richtig gut auf
der PSP. Immer so ein Gefühl habe, die Japaner haben da so eine absolut hohe Schmerzgrenze, was so ein bisschen verbockte Spielbarkeit bei Spielen angeht. So die beißen sich da dann einfach durch. So Monster Hunter war ja auch nie berühmt dafür, sich jetzt wirklich leicht zu spielen oder so oder leicht zu steuern, schon gar nicht auf der PSP. Und das ist eigentlich, glaube ich, das große Problem dieser der PSP, dass sie nämlich immer versucht, irgendwie eine große Konsole zu sein, oder die Entwickler das versucht mit ihren Spielen. Also während das zum Beispiel bei God of War ja vielleicht noch ganz gut funktioniert, weil es sich relativ einfach spielt, das hat diese cinematische Kamera und so, zeigen sich jetzt bei Metal Gear Solid Peace Walker wirklich mal endgültig so diese Grenzen einfach auf so ein Handheld-System. In der
Bedienbarkeit, meinst du?
In der Bedienbarkeit. Das ist nämlich das große Problem bei Peace Walker. War, glaube ich, auch bei Portable Ops schon so, das habe ich aber nicht gespielt. Einfach wie du die Kamera steuern musst. Du hast ja auch eine frei bewegliche Kamera und die musst du halt einfach mit den Action-Buttons steuern. So, und das ist einfach total ätzend. Und wenn du dann halt Snake eben mit einem Analog-Knubbel
da... Big Boss.
Der ist ja trotzdem Snake.
da sind die extra unter sich.
Ja, eben durch die Gegensteuerung und dieser Analogstick ist dann natürlich auch immer, den mag ich gar nicht so, ist ja nur allgemein bekannt.
Ja.
Und die Kamera zu steuern und damit dann auch noch zu zielen mit den Aktionstasten. Gut, es gibt drei Schäben so, du kannst das auch mit dem Steuerkreuz machen oder so. Aber das ist alles nicht perfekt. Und das macht das Spiel halt teilweise ein bisschen schwieriger, als es ist. Man gewöhnt sich mit der Zeit ein bisschen dran so. Aber es macht es nicht wirklich gut spielbar. Da hätte ich einfach eine andere Möglichkeit gewählt. Also wirklich eine fest vorgegebene Kamera oder so, die es ja bis zu Snake Eater in der ersten Version sogar gab, immer noch bei Metal Gear Solid in der Serie. Und dann ist der zweite Punkt einfach die Geschichte. Also da hast du ja einfach du hast doch Bier mitgebracht.
Wenn Jens sich das nicht genommen hat, müssten wir das noch haben.
Dann gucke ich mal nach.
Ja. Ein Kommen und Gehen hier.
Vor allem, wenn ich irgendwas sage, zu dem Spiel, das Kabi abhauen. Das ist ein schönes Symbol, Kabi, danke. Ja, ist eben diese Geschichte, die mal wieder natürlich in endlangen Zwischensequenzen repräsentiert wird. Und du hast dann auch so viele...
Das
ist,
wirkt das eigentlich immer irgendwie... Wirkt das jetzt aufgesetzt, dass man irgendwie plötzlich immer neue Facetten des Metal Gear Universums kennenlernt? Weil man hat ja dann eigentlich den Eindruck, also dass zumindest der vierte Teil irgendwie auch so ein Abschluss der Saga ist.
Ja.
Und kommt das jetzt irgendwie immer noch so, okay, jetzt gibt es ja noch diesen Cousin von Big Boss
oder ich bin Schwester ja dritten Grades. Ich bin ja nicht so ganz in diesem Metal Gear Szenario drin, aber jetzt zu Peace Walker kann man sagen, dass die Geschichte eigentlich doch relativ... relativ rund ist so und auch gar nicht so abgedreht wirkt, wie man das so kennt. Es gibt auch gar nicht bei den Bosskämpfen so richtig abgedrehte Gegner. Also das sind halt einfach irgendwelche Maschinen, was so ein bisschen
schadet. Feuchten Weiber, da, die da immer da in ihren Lackdingern, da in hautengen Dingern da rumgewandelt.
Ja, hier sind es eher so Panzerwagen, riesige Roboter oder irgend so ein Quatsch. Also das wird wahrscheinlich Metal Gear Solid
Fans ein bisschen
stören. Also von daher wirkt die Geschichte jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder extrem weit hergeholt. Was ja für mich zum Beispiel der absolute Tod ist, wenn du dir so eine Tonbandaufnahmen anhören kannst, und dafür gibt es Metal Gear Solid Peace Walker einfach unglaublich viele und du sitzt dann da manchmal irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde und liest dann einfach nur diese Scheiße. Musst du nicht machen.
Weil sie wird
auch vorgelegt. So, aber man möchte das ja trotzdem haben.
So, dann
ja, ja, genau. Die auch einfach perfekt ist, also kann man schlichtweg so sagen. Aber trotzdem, du sitzt dann halt da und hörst dir das nur an und siehst da nicht viel so, du liest den Text halt mit, hörst dir das an. Man möchte ja diese Tiefe haben, so, man möchte ja wissen, wie die Charaktere so drauf sind, aber es ist halt unheimlich viel Text mal wieder. Und wenn du dann mal irgendwie eine 2 Stunden Zugfahrt hast, so bist du die Hälfte davon schon damit beschäftigt, irgendwie auf der PSP Texte zu lesen. Manchmal hast du dann wahrscheinlich das Pech, dass die PSP auch wieder nicht lange hält, so von ihrer Akkulaufzeit und dann ausgeht.
Dann kommen welche
Klauen. Es ist einfach ein Spiel, du möchtest es einfach in Ruhe zu Hause spielen. So, und wenn du es ohnehin in Ruhe zu Hause spielen willst, dann möchtest du nicht die PSP rauskramen. Ich glaube allerdings nicht, dass es noch für die PlayStation 2 kommt. Also vielleicht
so ein bisschen... Als PSN-Titel für die PS3.
Genau. Ja, so zum Beispiel, also das wäre auf jeden Fall dem Spiel zu wünschen, weil es sich dann einfach besser spielen dafür auch...
Das werden sie auch machen, weil ich meine, das wird jetzt nicht so eine großen Kosten bedeuten.
Aber mal ganz abgesehen davon, wenn jetzt wirklich... Ja, die armen Säule, die nur auf der PSP spielen, sag ich mal, die kriegen das schon echt ein geiles Spiel, also, weil es unheimlich viel Tiefgang hat, auch Elemente, die es vorher nicht
in Metal Gear Solid gab. Ist eigentlich eher so ein Metal Gear Solid Monster Hunter oder so, weil du ja auch so viel so irgendwie so die Truppen da einsammeln musst und in eine Armee aufbauen, also
ein bisschen,
so
viele Rollenspielelemente. Ja, eine Basis hast du praktisch, die du dann ausbauen sollst mit Personal und das findest du super, also auf dem Schlachtfeld, wenn du Gegner betäubst und die dann mit so einem Fallschirm abholst, ein bisschen à la Dark Knight.
Ja, genau.
Und
schnell
da kommt dann auch so ein Taktikelement rein. Du musst den verschiedenen Bereichen zuordnen, wie dem Forschungsbereich, dem Kampfbereich und dem Kantinenbereich und sowas alles. Und erforscht dann neue Waffen und alles Mögliche. Und dann gibt es ja auch noch den Koop-Modus, der auch relativ ausgearbeitet ist im Spiel. Also du kriegst schon echt eine richtig volle Packung, die wirklich
diese
UMD einfach sprengt, möchte man fast meinen.
Ich weiß, das ist eine blöde Frage, aber kann man die PSP, kann man doch auch anschließen an den Fernseher, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob es bei jeder geht, aber also die PSP Go auf jeden Fall, ja.
Das kann man das doch eigentlich an einem großen Fernseher spielen.
Ja, aber der Nachteil ist natürlich, dass du dann trotzdem noch die PSP in der Hand hältst als Controller.
Und ja, dann ist trotzdem noch der Nachteil, dass du ja eigentlich dann auch auf Konsole spielen könntest. Es soll ja nur nach wie vor ein Handheld spielen.
Der Nachteil ist, glaube ich, auch, dass das Spielbild bei der PSP, also die PSP, soll man ja vor allem, glaube ich, einen Fernseher anschließen, damit man da UMDs drauf gucken kann, was dann auch so eine suboptimale Unter-DVD-Qualität ist. Aber also Spiele, glaube ich, wirken da auf dem Fernseher und dann
bin der nicht unter PS2-Niveau.
Ja. Ja, naja, das ist eben schade, weil es ist eigentlich wirklich ein richtig geiles Spiel, aber das leidet eben unter seiner Plattform eigentlich schon.
So. Naja, wie gesagt, dann freuen wir uns einfach, dann bewertet es einfach unter dem Aspekt, dass es bald für die PS2
kommt. Genau, Kaffee erzählt dir, dass, wie das zu machen hast.
Genau.
Und jetzt kommt natürlich, nachdem wir, jetzt kommt natürlich Kappis Spielrunde. Also, was Kappi so gezockt hat.
Ich zock leider gar nichts. Ich zock höchstens
die iPhone-Spiele,
genau.
Round-Ups.
Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich mal so eine Art Roundup-Stelle,
weil ich doch
tatsächlich viel schreibe und dann kriege ich mit, dass ich da noch irgendwie viel lernen muss. Und dann dann bleibst du immer bei den ersten 5 Sätzen. Und
ja, aber hast du jetzt irgendwas Neues zu erzählen oder spielst du immer noch Angry Birds?
Nee, was gibt's denn da alles noch? Ich habe mir letztens so ein dämliches Spiel, Robin Hood hieß das, also ich stehe ja auf diese Spiele.
Aber ganz kurz, also dieses Ace Attorney hast du da auch runtergeladen?
Ja, genau. Ja, aber das fand ich dann auch auf die Dauer.
Runtergeladen
oder dann die Vollversion?
Die
Vollversion.
Die 490 Euro, da hast du
ja. Nee, die kostet, glaube ich, mehr. Ich glaube, kostet die nicht sogar 7 Euro noch was?
Kann sein, aber also unter 10.
Hast du in einer Woche nichts gegessen, ne?
Ja.
Nee, aber ich meine, also als Jurist hat natürlich
nichts damit zu tun. Ja, du kannst Einspruch erheben und denkst dann, das ist geil, aber da ist eine Folge Boston Legal dann doch schon besser. Ich fand es dann doch dann tatsächlich irgendwie auf die Dauer dann zu textlastig. Also es war so dieser...
Wie bist du denn gekommen?
Ich habe den zweiten Fall und das war mir dann zu viel geplappert.
Mit deiner Mia, wo Mia
genau.
getötet wird, deiner Chefin.
Genau.
Ja, die auch sehr scharf aussieht.
Ja, genau.
Spoiler.
Und das ist halt einfach so, ich habe das Gefühl, man klickt die ganze Zeit und drückt auf den Bildschirm hoch und irgendwann, also ich habe das Gefühl, das Spiel ist so ein... Du kannst fast einen Algorithmus schreiben, wie das Spiel aufgebaut ist. Also dann so und so und so, dann musst du hier einen Schuh heben, dann das. Also das ist so... Das Spiel hat für mich keine Seele in dem Sinne.
Komisch, weil ich finde gerade die ersten zwei Fälle halt, die sind noch sehr schön, weil sie sehr logisch sind.
Also genau.
Was sie mit der Uhr des Denkers und sowas, wo man halt sagen kann, okay, ich kann das jetzt, was mir zum Beispiel bei so vielen noch modernen Adventures wie Monkey Island völlig abgeht, ist, dass ich da keine Logik habe bei den Rätseln, sondern irgendwie was ausprobieren muss oder so. Und da habe ich halt eben wirklich so, oder mit Uhrzeiten so, also Mord geschieht um 9:30 Uhr.
Und dann sind wir noch in Paris und
sowas.
Ja,
genau. Und klar. Also sowas ist irgendwie noch so cool. Aber dann ist schon der dritte und vierte Fall dann irgendwie, wo es dann in diesen stählernen Samurai geht oder so, dann vor allem bei Ace Attorney 2 wird das dann so auf, mit so Geisterwesen und sowas, da wird es dann halt sehr abstrus, sehr japanisch halt wieder. Und da geht diese Logiknote so ein bisschen zurück, weil man dann auch teilweise stundenlang einen Bildschirm absuchen muss für irgendeinen Teil. Ja. Weil es sind ja diese Schauplätze,
die genau, so das finde ich halt nicht so doll gelöst, auch nicht auf dem iPhone, also auf dem iPod.
Ja,
finde ich. Also ich finde das Spiel, das fehlt mir irgendwie die Seele an dem Spiel, deswegen habe ich das auch dann irgendwann. Also ich bin eher so der tatsächlich Fast-Food-Typ gerade. Also ich glaube, ich bin jetzt wirklich mal so einer, den du auch mit Browser-Games quasi erwischen kannst, weil ich so wenig Zeit gerade habe.
Ja, hast du mal schon von Front Shovel gehört? Ich vermisse dich in Front Shovel. Bei Front Shovel.
Ich habe das irgendwo auf Facebook ich gesehen.
Front Shovel ist ja, also ich hoffe, ich sehe dich da ab morgen. Frontierville ist ja quasi die Fortsetzung von Farmville.
Aber kann man das auch von auf dem Ding spielen?
Nee, weil es gibt ja mittlerweile Farmville mittlerweile.
Genau, das habe ich nämlich jetzt auch.
Aber Farmville, der Zug ist abgefahren.
Ja, ja.
Und Frontierville ist halt eigentlich ein ähnliches Spielprinzip, aber halt eben ein bisschen spannender, weil es halt nicht nur um so einen Bauernhof geht, sondern du bist dann da, wie gesagt, da im Outback und in der Wildnis und musst dann da eben sozusagen dich der Wildnis erwehren und erstmal ein bisschen sauber machen und dann dein Cottage da aufbauen.
Also quasi wie bei mir im Studentenwohnheim, wo ich jetzt gerade lebe.
Und das Coole ist halt, dass du eben sehr viele, einmal du kannst auch zu deinen Nachbarn gehen und sonst was und denen da helfen und sonst was. Also es ist noch mehr Interaktion mit anderen Spielern und durch dieses Element der Wildnis bist du halt dabei, musst du immer wieder nach dem Rechten schauen, weil sonst wuchert irgendwie Unkraut nach bei Bäumen oder sowas und dann kommen da Schlangen und Bären und sowas. Also macht
schon mehr Spaß. Aber man kann immer noch nicht andere ärgern, weil das finde ich, dass man müsste irgendwie so...
Ja, so anderen einfach umbringen oder seine Farm in Brand setzen.
Genau, ja, sowas. Das wäre doch mal geil. Und dann kommst du eine Nachricht auf Facebook, so gerade so und so. Ja,
deinen, Kappi, fistet
deine Frau. Deine also. Kuh.
Ja. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich mir zum Machen
hole. Ja, das ist total traurig.
Ja.
Mal sehen, ob die Leute merken, dass du weg bist.
Ja.
Nee, aber ansonsten bin ich tatsächlich, wie gesagt, der Fastfood-Spieler, der halt so... Ich liebe halt so Games, so, wo du halt... es kommen immer Gegnerwellen und du ballerst auf die und dann kannst du dich mal weiter verbessern. Und das Schöne ist, du kannst die Wellen immer wiederholen, also du kannst dann irgendwann quasi den optimalen Typen, dann ist dann immer stärker, schneller und blablabla. Und jetzt spiele ich gerade irgendwie so ein dämliches Zombie-Spiel. wo du dann andere Leute infizieren musst und also tatsächlich, wie gesagt, als einer, der gerade überhaupt keine Zeit zum Zocken hat, ist das genau das Richtige. Und dann haben wir ja heute auch was Tolles entdeckt, weil wir ja so eine Saw-Fans sind, ja. Eine tolle Applikation. Es gibt tatsächlich...
Saw Your Voice.
Genau, Saw Your Voice.
Jigsaw Voice irgendwas.
Voice
ja, aber Creator. Aber man muss nur nach Saw suchen im App Store. Dann.
Genau, und es ist tatsächlich sogar kostenlos. Also ja. Wir machen jetzt gerade Werbung, deswegen freue ich
mich. Also wer nicht wie Kappi sowieso seine Stimme so verstellen kann, dass
er genau.
Ein bisschen so... Bei dir ist eigentlich schwachsinnig, weil du kannst ja. Dann schon so nachsprechen.
Ja. Jigsaw. Und das heißt also, ihr könnt dann quasi irgendeinen Text aufnehmen ja. Und dann quasi wandelt das Programm das um in diese Hallo, wollen wir ein Spiel spielen? Ja. Ding um.
Das ist immer der Knüller auf jeder Party.
Weil, auf jeden Fall. Und dann, wenn er dann irgendwie deine Mutter ruft an oder irgendwie sowas, das ist total witzig. Naht. Aber wie gesagt, ist ein nettes Programm. Genau. Johannes ist übrigens wieder da.
Bullshit Detective.
Genau, das mache ich momentan. Aber ansonsten natürlich
warte
ich auf StarCraft 2. Dann sind noch meine Klausuren rum und dann kann man mich eigentlich auch vergessen. Dann werde ich mich auch nicht mehr rasieren
ja. Und
auch nicht mehr waschen, so wie Johannes jetzt schon. Und ja, also von daher, habt noch Erbarmen mit mir, dann kann ich endlich mitdrehen.
Also StarCraft 2, wie gesagt, ich will es einfach nochmal wissen. Ich habe das Gefühl, dein Aufregungslevel bei StarCraft 2 war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren höher als er jetzt ist.
Ja, ist er auch.
Liegt das an den äußeren Umständen, dass jetzt das sowieso nicht mehr so wichtig ist jetzt mit Zocken bei dir? Oder irgendwie liegt es daran, durch die Beta, dass man irgendwie...
Ich glaube, das ist so eine Kombination aus vielen. Natürlich auch aus den äußeren Umständen, dass ich halt einfach gerade ganz viel anderes im Kopf habe, dass ich mich auf StarCraft freuen kann. Und natürlich,
du kriegst... Also für alle, die jetzt denken, irgendwie reden schon wieder über StarCraft. Also ich finde, es ist so das Juni-Spiel.
Also es ist das Jahresspiel
eigentlich. Ja, für dich, aber ich meine, so für Konsolenspieler. Aber ich meine, es ist so eigentlich das Highlight des Sommers.
Es ist das Jahresspiel. Es ist das Jahrzehntspiel. Okay. Ich meine, ich habe 10 Jahre lang auf diesen Tag gewartet, der dann in 4 Wochen sein wird.
Das glaube ich kaum, weil du hast ja das erste Jahr auf Bootwalk gewartet.
Zumal das Spiel 98 rausgekommen ist, ne?
Das ist total ein Genie. Ja, ist natürlich noch länger, aber ich wollte jetzt einfach nur, ich hätte natürlich 12 da, aber das, ich fand 10 ist griffig. Passt
dann wieder.
Passt in unser 10er-System, guck mal auf deine Hände, wie viele Finger du hast, genau, daher kommt das nämlich.
Boah,
wie das braun. Aber, bitte?
Ja, ganz braun. Nee, egal.
Genau, und deswegen, hast du natürlich recht, mein, also ich bin nicht mehr ganz so, wie sagt man so schön, attracted. Aber ich glaube, wenn es dann da rauskommt und ich dann auf ganz in meinem stillen Kämmerchen dann da auf diesen Bildschirm blicke und das Spiel dann läuft, dann glaube ich,
geht's auch wieder los. Gehst du auf vollen Einsatz? Gehst du auf Collector's Edition?
Ja. Ja, das ist so ein Spiel, das kommt eben nur einmal alle 10 oder 12 oder Korinthenkacker, weiß nicht wie oft.
Ich muss gerade bloß lachen, weil ich merke, dass das bloß die Alibi-Fragen an dich sind, weil du sonst nichts erzählen kannst.
So,
kaufst du dir die Collector's Edition?
Nee, die werde ich mir auf jeden Fall, also das ist so...
Das war durchaus ernst gemeint die Frage.
Die ist halt so man will es halt wirklich in seiner kompletten Dasein besitzen. Also mal gucken, ich hoffe nicht, dass sie das in 3 unterschiedlichen rausbringen, weil sonst habe ich Angst, dass sie es...
Du musst 3 kaufen, 300
Euro? Genau. So.
Hast du beim ersten auch gemacht?
Nee, da war ich ja
nicht. Beim ersten gab es ja keine Collector's Edition.
Nee, aber es gab 3
verschiedene Dinger.
Und damals waren die Standard Editions
ja noch Collector's Edition. Also ich sag mal, wenn es da ist, dann wird es mich wahrscheinlich wieder packen, aber bisher habe ich Strafrecht und so eine Geschichte im Kopf und deswegen werde ich mich darum leider nicht so richtig kümmern können. Ja, also von daher, wie gesagt, ich zocke nicht so viel, deswegen nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt... Ich spiele immer noch Plants vs. Zombies. Das macht immer wieder Spaß.
Ich hab's
auf dem Computer wirklich jetzt, aber auch bis zum Erbrechen in den letzten Winkel. Also man kann ja so einen Zen-Garten.
Zen-Garten habe ich auch.
Genau, diesen
Tree of Wisdom.
Diese Minispiele alle einzeln durch. Und ich habe es nochmal auf dem iPod jetzt gespielt und habe alle Achievements. Da gibt es dieses Achievement, dass man ein Tag-Level spielt, ohne quasi Sonnenblumen und diese Pea-Shooter zu nutzen. Also nur mit Pilzen. Und das ist saumäßig schwer, also wer das schafft, der hat's drauf. Ich habe es natürlich geschafft und von daher, ja. Also das sind so die kleinen Herausforderungen, da sieht man auch das Achievement.
Geben Pilze mich in der Sonne Energie oder was?
Nee, deswegen, du musst quasi die Energie, du musst quasi hoffen auf diese Energie. Wenn im
Tag-Level,
genau,
es kommt ja, aber
dann musst du, das sind voll wenige, das heißt, du musst Pilze bauen, also diese Leuchtpilze, die ja auch Sonne produzieren, aber die musst du erstmal mit der Kaffeebohne aktivieren.
Stimmt,
ja. Also das heißt, du brauchst 25 für die kleinen Dinge und dann 75 für eine Kaffeebohne und wenn dann so eine Bastarde ankommen, dann wird das echt schwer.
Wobei ich es bei Plants vs. Zombie halt immer schade fand, dass die PC-Version, finde ich, einfach so viel mehr bietet,
durch
den Zen-Garten und die Minispiele, dass das eben irgendwie beim iPhone alles gestrichen
wurde. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, du bezahlst für das Spiel auch nur 2,39 Euro, glaube ich, oder noch weniger. Und
ja, hast beim Ace Attorney oder so hast du das DS-Spiel komplett drin, was beim DS 35 Euro kostet. Und
na, wahrscheinlich, weil sie dazu faul waren zu kürzen. Also, weißt du so, das hätte wahrscheinlich mehr Aufwand gekostet. Ja. Und da hat es einfach so, das nehmen wir jetzt einfach raus, passt dich rein von der Megabyte-Anzahl, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, immer ein toller Zeitvertreib und genau. Ne, stimmt, ein Achievement fehlt mir noch. Ich habe noch nicht den Yeti-Zombie entdeckt. Den bekommt man übrigens erst dann, wenn man das Spiel nochmal durchspielt, den Adventure-Level und dann in irgendeinem Nacht-Level, da kommt dann der Yeti.
Okay. Ja. Was nämlich auch witzig ist, weil das bringt mich gleich zu unserem News-Blog quasi. Es ist ja Sommer, wie wir alle festgestellt haben. Und der Sommer ist eigentlich immer so, da gibt es dann Summer Live Arcade und da gibt es also bei Microsoft ballert ja auch ziemlich viele Arcade-Titel jetzt im Preis runter. Aber das Interessante und das Geilste ist natürlich der Steam Summer Sale, weil genauso wie es zu Weihnachten war jetzt, da gab es ja auch so einen Winter-Sale, gibt es jetzt wirklich Schweinepreise bei Steam. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Overlord das Paket nochmal geholt. Also das Witzige bei Steam ist ja, dass ich Spiele da einfach kaufe, um sie in meine Liste zu haben. Nicht, weil ich das jetzt spiele oder so, sondern einfach, weil man das Gefühl hat, man sammelt sich so eine virtuelle Bibliothek
an. Und was hast du dafür bezahlt?
Wenn man arbeitslos wird, weil die Seite, weil ihr alle irgendwie eure Adblocker alle anhabt und wir kein Geld mehr haben, dann bin ich erstmal noch ein Jahr beschäftigt mit meinem Team. Was ich dafür bezahlt habe, 4,99 € für Overlord 1, Rising Hell und Overlord 2.
4,99 €?
Ja. Und so eine Schweineangebote gibt es jetzt immer. Und
das ist krass.
Das, ich habe mir auch dieses Paket geholt mit diesen Spielen wie Defcon und Darwinia und Multivinia und das sind ja auch Spiele, die so fast keine Grafik haben, aber einfach super, super. Also gerade Defcon müsste dir eigentlich gefallen, das muss ich dir nachher mal zeigen, weil das ist halt auch so im Netzwerk und so, das ist halt, du hast halt wie damals dieses Spiel, der Film Wargames
in den 80ern.
Das ist so eine Weltkarte und dann kannst du so
Matthew Burry?
Nee, war das
Matthew?
Ja,
nee,
ja.
Ich dachte, das war Steve Guttenberg.
Nee,
das war
Steve Guttenberg bei der Police Academy.
Nee, ja, aber der hat auch in irgendeinem anderen Film
mitgemacht. Nee, Borderlands war, glaube ich, Matthew Broderick.
Und du meinst, das ist bestimmt The Day After.
Nee.
Atombombenfilm.
Nee.
Da hat er aber trotzdem
mitgespielt. Ich weiß, da hat er auch.
Jedenfalls hast du super atmosphärische Musik und hast so eine Art wie so eine Neon-Weltkarte und da kannst du deine Silos platzieren und Radarstationen und dann siehst du halt so diese Raketen, wie die so aufsteigen und dann musst du die halt abfangen und da hast du eine kleine Flotte mit Schiffen und so und das ist einfach super präsentiert und das ist halt, du spielst halt, das ist halt, gibt es keinen Singleplayer oder so, du spielst immer online gegen andere.
Oh.
Und
das ist nichts für mich.
Das ist halt richtig cool, weil es auch nicht, ist nicht ganz so hektisch, also du hast schon Zeit und so, aber ist halt, macht halt super Spaß und die war auf Xbox Darwinia gespielt haben, die kennen ja diesen Grafikstil von den Jungs und die, dass die halt auch sehr gute Musik gemacht haben.
Aber da kann man keinen Reverb-Drop in die Echo-Line machen.
Nee,
das geht ja leider nicht. Schade, das ist natürlich schön.
Ja, ich hatte noch Thief habe ich mir geholt. Thief Deadly Shadows für 2,99 €.
Das ist welcher, der zweite gewesen?
Der dritte, der mit der Deus Ex 2 Engine dann.
Aber der an sich finde ich, bei Thief fand ich die Demo geil zu dem Spiel und das erste Level. Danach war es scheiße.
Bei dem ersten Mal war. Bei dem ersten oder
jetzt? Bei dem allerersten.
Das ist ja, also hieß ja bei uns Dark Project damals noch.
Ja, stimmt, Dark Project.
Mit Garrett, dem Meister.
Genau. Aber ich fand, das war die ersten Levels und die Demo dazu. Das war das beste animierte Spiel, als wie gesagt später mit Wasserfallen und so eine Scheiße. Und
dann habe ich mir Red Faction Guerrilla nochmal geholt, was auch 4,99 € gekostet hat. Und weil es ja, wie wir wissen, die PC-Version auch Achievements hat, weil es ja eins von diesen wenigen Windows-Live-Spielen ist.
Genau wie Dawn of War.
Dawn of War
2, wo man ja gesehen hat, dass ich es jetzt komplettiert habe.
Oder Batman Arkham Asylum, wo man auch sagen könnte, könnte man doppelt spielen. Einmal auf PC und einmal auf Xbox. Das Beste ist bei Batman Dark Asylum, glaube ich, man kann es dreimal spielen, weil man kann dann auch die Game of the Year Edition holen von Batman und das macht auch nochmal extra Achievements.
Okay.
Also ich schwanke da auch schon fast.
Aber das macht ja so den Achievement-Gedanken fast schon wieder kaputt. Weil dann
kommt aber echt nur Leute, die zu viel Geld haben.
Nee, das hat mit Geld nichts zu tun, sondern einfach mit meiner Liebe zu Batman Arkham Asylum, weil das ist einfach so ein geiles Spiel. Kapi wird es wissen, der hat das Spiel immer noch von Daniel.
Also, Daniel. Ich finde es so gut.
Ja.
Es ist, der ist krank, der ist, das Spielen tut ihm nicht gut.
Ja, also das ist, wenn das nochmal so... So bei Games on Demand vielleicht für ein bisschen, aber nee, das müsste ja die Game of the Year Edition sein. Und die Game of the Year Edition hat ja auch 3D, auch auf der normalen Xbox und so. Da ist auch, liegt so eine Brille bei, aber die ist, glaube ich,
noch
so.
Sehe ich da eine News-Überleitung?
Ja, wir sind ja schon in der News, vielleicht denn, genau, aber du hast recht, wir sind in den News drin. Eine der interessantesten News war natürlich Sony, die genervt sind von Nintendo. Weil natürlich Nintendo auf der E3-Pressekonferenz ja...
Wir müssen aber nochmal anmerken, ganz oben war immer noch die Frau, die nackt spielt. Also das müssen wir nochmal... Bevor ihr jetzt denkt, oh, wir wählen doch die...
Wir gehen jetzt aber auch nicht nur so nach dem, was die User am meisten angeklickt haben, weil sonst würden wir...
Ich weiß.
Also, diese Sexthemen lassen sich so schlecht besprechen.
Nacktfotos von Kapi, Kapi.
Ja. Nee, lassen sich schlecht besprechen und deswegen... Nintendo halt, wir wissen ja, Reggie auf der Bühne damals mit dem 3DS gesagt hat, das Beste ist, das funktioniert ohne Brille. Und jetzt sagt Sony immer so, meiner, hört doch mal auf, jetzt immer auf der Brille rumzuhacken.
Ja. Na, wir haben nur die Brille.
Eben.
So, was sollen wir machen?
Ja.
Wir machen uns total schlecht.
Ja. Und das wurde auch schon eifrig kommentiert und die meisten User sahen da auch eher Sony so als schlechten Verlierer, die halt da ihre 3D-Technik auf Biegen und Brechen durchbringen wollen für zu Hause. Denn, wie gesagt, wir sind ja die 2D Defense Force, wir wollen ja zu Hause eigentlich immer alles lieber in 2D gucken als in 3D. Deswegen rennen die da bei uns offene Türen rein.
Ich bin ja der 3D-Man. Also sagen wir nicht, ich habe ja gesagt, wenn man in 3D, also ich sehe es als Mehrwert, aber ich finde jetzt, es macht es nicht schlimmer. Ihr wart ja so der Meinung, dass es generell alles kaputt macht. Und ich finde, wenn es gut funktioniert, dann ist es auf jeden Fall ein Mehrwert.
Ich will zu Hause nicht 3D spielen.
Also Mehrwert finde ich es gar nicht. Es ist mal ganz nett, um es mal zu gucken, aber weiß ich nicht.
Natürlich hat es einen Mehrwert. Also wenn ich jetzt nur ein Auge hätte, würde ich dich nur in 2D sehen. Das ist
doch echt mal überhaupt nicht der Vergleich.
Doch, der Vergleich ist doch, dass es mir doch eigentlich egal sein kann, ob ich dich jetzt in 2 oder 3D sehe. Aber ich trotzdem doch darauf bestehen würde, dich 3D zu sehen.
Ja, du hast doch aber beim Film jetzt nicht dasselbe 3D, wie wenn du echt durch die Gegend guckst.
Deswegen meine ich ja, wenn es gut funktioniert, dann...
Funktioniert aber im Film nicht so.
Ja, aber wenn es dann mal so funktioniert.
Ja, aber das passiert ja erst mal so. Mir hat Avatar 2D besser gefallen als in 3D, weil es gibt bei 3D einfach Qualitätsverluste wie Kontrastarmut und sonst was und Bewegungsunschärfe. Und
es wird immer ein bisschen stückhaft teilweise auch einfach.
Deswegen, aber das hatten wir jetzt auch schon teilweise durchgekaut, deswegen wollte ich das jetzt eigentlich nicht nochmal so zum Thema machen. Ansonsten hatten wir noch Peter Moore, unseren Ex-Microsoft-Menschen.
Er wird immer unsympathischer,
habe ich das Gefühl. Bei EA sitzt, bei EA Sports, und der nochmal verteidigt hat die 10-Dollar-Problematik und gesagt hat, ja klar, ich verstehe, ich will den Gebrauchtmarkt quasi trocken legen und so, aber ihr müsst auch uns verstehen, wir wollen damit ja auch Geld verdienen und weiter und so fort.
Stößt nicht immer auf Verständnis.
Ja, stößt aber auch nicht auf. Also ich glaube, dieses Projekt 10 Dollar ist von der Idee her auf alle Fälle viel, viel akzeptierter als dieses, gerade beim PC, diese Ubisoft DRM-Geschichte mit Dauerverbindung. Und ja, solange es nur, wie gesagt, dieses Mass Effect-Beispiel oder sowas oder dieses Bad Company-Beispiel, wenn du halt irgendwie Online-Komponenten nachkaufen musst, wenn du es gebraucht hast. Viele Leute betrifft es ja vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht willst du es ja gar nicht online spielen. Vielleicht willst du deinen Tiger Woods nur offline spielen. Kann ja sein, dass du eben gar keinen Bock hast, mit anderen Leuten Golf zu spielen oder so. Dann tut es dir ja doch noch nicht so weh. Also das macht das, finde ich, noch nicht so ganz kaputt.
Aber allein also dieser Ansatz, den Gebrauchtmarkt lahmlegen zu wollen, ist irgendwie schon ein bisschen gestört.
Das Projekt ist einfach nicht den Gebrauchtmarkt lahmzulegen, sondern die Kaufversion attraktiver zu machen, weil, und das ist ja bei den Usern auch schon Common Knowledge, das Problem ist bei digitalen Gütern ist, dass ein Spiel, ob ich es neu kaufe oder gebraucht kaufe in der Ursprungsfassung, jetzt ohne dieses Projekt 10 Dollar, hat keinen Wertverlust. Ein Auto, was ich 5 Jahre fahre, ist danach de facto einfach verschlissen.
Das macht da schon mal seine Zulassung schon 20% Wertverlust.
Ja, das sowieso. Aber ich meine, also andere Güter einfach, die gebraucht sind, verschleißen, haben irgendwelche Wertverlustsachen, die auch de facto da sind. Und digitale Güter haben es natürlich nicht. Und das wird jetzt quasi simuliert mit diesem Projekt 10 Dollar, dass halt nur du als Erstkäufer eben quasi dein Cerberus-Netzwerk.
Beziehungsweise sie wollen nicht nur die Kaufversion attraktiver machen, sondern sie wollen quasi von dem Gebrauchtmarkt, von dem sie ja faktisch nichts haben, doch noch ein Stück von abhaben.
Genau.
Weil die Leute, die sich was kaufen und die dann sagen, okay, ich will es dann doch, die bezahlen dann 10 Dollar. Das heißt, sie hätten theoretisch, wenn davon das nur 2% oder 3% machen, ist es besser schon mal als gar nichts.
Ja. Und das Witzige ist halt immer, GameStop halt, die Filialen, die halt also ein irre Schweinegeld mit dem Handel von Gebrauchsspielen verdienen, weil sie halt Kindern da 5 Euro in die Hand drücken und das dann Spiel wieder für 20 Euro verkaufen. Das Witzige ist halt immer dieses Verhältnis von GameStop und EA oder so, dass die irgendwie so tun, als ob sie noch voll Buddies sind, weil natürlich EA im Grunde sagt, ey, wir haben keinen Bock, dass GameStop sich da dumm und dusselig verdient mit den Gebrauchsspielen, wovon wir keinen Pfennig abkriegen. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir das
wenigstens ein bisschen
abkassieren. Und wir sind in beiden Fällen Gewinner. Wenn er jetzt 10 Dollar zahlt dafür, dass er seinen Multiplayer-Teil wieder freischaltet, prima, haben wir 10 Dollar gewonnen gemacht. Wenn der sich einfach ein neues Spiel kauft, weil der Unterschied preislich zu gering ist, haben wir auch einen Gewinn gemacht. Super. Und die einzigen, die eigentlich quasi davon nur angepisst sind, sind GameStop, aber die lassen sich das noch nicht so anmerken. Und bis jetzt scheint sich das in den Bilanzen von GameStop auch noch nicht so niederzuschlagen, weil denen geht es echt super, die sind super profitabel.
Na, weil diese Spiele sicher noch, also wenn das mal wirklich konsequent durchgesetzt wird, dann werden sie es auf jeden Fall.
Ja. Sie bieten jetzt ja auch wieder an, ich meine, jetzt am 17. Juli kommt ja die New Xbox, die wirklich eigentlich schicke neue Xbox, die eben wirklich super leise ist.
Haben wir uns darauf geeinigt, und, dass die hässlich ist?
Nö, also ich finde sie auf den ersten
Moment... Gar nicht, dass du hässlich bist, ja.
Da sind wir uns ja mit
einem. Das ist eigentlich so ein nationaler Konsens.
Mir fällt kein Konter ein, muss man machen.
Kann man sich überschreiten. Aber auf alle Fälle allein die Tatsache, dass sie halt eben einfach ein bisschen kleiner ist und vor allem, dass sie halt leiser ist.
Ist was war nochmal der Kostenpunkt? Ich weiß.
Also 250 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Wer vor ein, zwei Wochen zugeschlagen hat bei Amazon, hat die für 230 vorbestellen können. Mittlerweile gibt es dieses Angebot nicht mehr, weil bei Amazon das nicht mehr vorbestellbar ist. Und anscheinend schon die erste Menge schon weg. Klar, ist eine heiße Sache. Aber GameStop war halt das Beispiel. Bei GameStop kannst du ja deine Elite eintauschen mit drei neuen Spielen und dann nochmal 60 Euro dazulegen oder so und bekommst dann die New Xbox. Oder du machst halt eine super Elite, das ist die Elite mit 250 GB Festplatte und zwei Spiele und 50 Euro und kannst auch wieder eintauschen.
Gegen
und
eine.
Gegen normale. Eine Xbox, gegen die neue, gegen die für 250, genau. Also du gibst denen deine Elite, zwei Spiele und da kannst du schon ausrechnen, dass da wieder am Ende schon was übrig bleibt. Wobei natürlich, man muss sagen, das Risiko ist natürlich jetzt auch bei GameStop, weil genauso wie bei eBay. eBay ist jetzt überflutet mit Xbox Elites oder Elite oder sonst was. Weil alle Leute jetzt versuchen, ihre Elite oder noch schlimmer, ihre ältere, das ist das Startmodell oder so, loszuwerden, damit sie jetzt sich den neue holen können. Und da merkt man natürlich schon, dass die Preise jetzt langsam in den Keller sinken. Also man kriegt schon eine gebrauchte Elite, die noch voll fit ist, so für 99 Euro, 100 Euro oder so, weil einfach die meisten Leute eigentlich da umsteigen wollen. HD-Auflösung bei PS2-Titeln war auch ein großes Thema. Wir hatten das ja schon oft angesprochen, dass es so geplant ist und so. Und jetzt ist es halt wirklich offiziell. Man kann es auch schon vorbestellen, nämlich das schöne ICO-Paket. Für die PS3, schön nochmal Shadow of Colossus und Ico zusammen im Bundle.
Hoffnung erfüllt.
Wir wissen, es gibt die Sly Collection. Also wir wissen jetzt, also insgesamt gibt es schon drei PS2 Collections, die God of War Collection, die
Sly Collection. Trotzdem, das ist natürlich so eine ganz nette Sache, auch dass es immer so ein Paket ist, dass er wahrscheinlich dann für so einen Unterneupreis hat, so wahrscheinlich so um die
40 Euro.
Ja, 40 bis 50 Euro. Aber ich hoffe trotzdem mal, dass sie da auch ein bisschen die Spiele ein bisschen überarbeiten. So. Also jetzt God of War 1 und 2 kann man sagen, die waren ja relativ makellos, so. Aber zum Beispiel Shadow of the Colossus hat geflimmert, steuerte sich nicht so ganz so super, nachdem man über dieses Spiel weiß. Und dass sie da dann auch nochmal ein bisschen ansetzen, nicht einfach nur die Auflösung hochschrauben, was ja nur sowieso wahrscheinlich nicht so leicht geht, da muss man schon, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Aber ansonsten ist das natürlich eine absolut geile Sache. Vor allem, weil
ja, die beiden Vorbereitung Spiele, auf Last Guardian halt, ne?
Ja, und weil die beiden Spiele ja auch eine unheimlich hohe Gebrauchpreise eigentlich haben, immer noch.
Ja.
So, also unter dem eigentlichen Neukaufpreis kriegst du ja die Gebrauchten auch nicht. Das ist ziemlich geil.
Ich finde das eine geile Sache, weil, wie gesagt, man hat die Chance, das nochmal nachzuholen. Und wir wissen ja alle, wie schlecht diese Spiele emuliert aussehen auf neuen LCD-Fernsehern. Und ich hoffe, sie machen es eben noch mit noch ein paar mehr Sony-eigenen Reihen.
Was denn noch?
Zum Beispiel Django Dexter.
Ja,
weil da habe ich das auch nur so peripher gespielt. Es gibt ja da immerhin vier Teile, wenn man auch dieses Django Dexter X, dieses Racer und so mitnimmt. Ja, Ratchet und Clank könnte man machen, muss man aber nicht.
Nee, weil du es schon eigentlich gespielt hast.
Ja. Weil ich auch schon bei den Kommentaren so rausgehört habe, dass manche gesagt haben, es gab ja schon zwei PS3 Ratchet und Clanks und jetzt nochmal die alten, muss vielleicht nicht sein. Und was sonst so auf den Wunschlisten auftaucht, kann man natürlich größtenteils vernachlässigen, weil es ist natürlich klar am Anfang, wenn das andere Publisher machen, wäre es ja cool. Aber bis jetzt scheint es ja nur Sony eigene Studios zu sein und da.
Metal Gear Solid 1.
Ist auch kein Sony eigenes Studio halt, wie gesagt. Also das ist.
Also du nur die Sony eigene machen.
Ja, genau. Ja, also man könnte zum Beispiel sowas wie Killzone 1 nochmal.
Super.
Das stimmt, ja. Was für kein Bundle wäre, aber das wäre ein guter PSN-Titel vielleicht oder so, aber ja, Gran Turismo, was natürlich auch, Gran Turismo macht überhaupt gar keinen Sinn, finde ich, das neue.
Ja, aber
also Gran Turismo 2, 3 oder 4, also beziehungsweise nur 3
oder 4. Das könnte dann aber 5 dann einfach nennen.
Ja, weil du hast halt 5 eben alles in gut, also das ist ja, das Gameplay ist ja genau dasselbe.
Ja.
Und der Unterschied ist halt die bessere Grafik, also nee. Andere Spiele so wie die Getaway-Reihe oder so, die ja eher so gefloppt ist von Sony, keine Ahnung, das SingStar brauchen wir auch nicht, das haben wir auch schon neu. Also da wie gesagt, die
Final Fantasy 10 wäre noch.
Ja, das ist immer diese Reflexantwort. Final Fantasy 10. Aber
ist das die Reflexantwort?
Ja,
schon klar. Aber trotzdem wäre das geil, weil die Palanpassung von dem Spiel auch so scheiße war.
Ja.
So, und das würde mich echt nochmal reizen.
Ja, aber wie gesagt, auch Kingdom Hearts und sowas wird es halt nicht geben. Wird es nicht geben. Nee. Was es aber vielleicht geben wird, ist der 3DS. Den wird es natürlich nicht mehr dieses Jahr für uns geben, aber für die Japaner vielleicht schon zu Weihnachten. Und der Warren Spector war natürlich voll begeistert, hat das gesehen und meinte, rockt ihr die Hölle.
Epic Mickey auch für 3DS.
Ja, also je mehr Leute das, also fast jeder, der mit diesen Dingen in Kontakt gekommen ist, sagt irgendwie, wie schweinegeil der ist. Und
aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die alle da so auf dieses 3D so abgehen. Ich meine, das würde die vielleicht erst so umhauen, dass du so ein 3D ohne Brille hast. Ja. Das ist ja auch eine geile Sache. Aber auch bei den Designern muss es ja so ein paar 3D-Kritiker geben. Also das macht jetzt die Spiele auch nicht besser einfach.
So in den meisten Fällen. Es gibt ja neue Möglichkeiten halt.
Ne, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, die Spiele sind eigentlich genauso wie vorher. Also das ist, es gibt keine, also was wie Star Fox, was man gesehen hat oder so, das sieht dann einfach besser aus, wenn das ein bisschen plastischer ist. Wenn da eine gewisse Tiefe drin ist.
Auch wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so Bock habe auf den 3DS, aber eigentlich allein aufgrund seiner Hardwareleistung und der Spiele, die schon angekündigt sind und eben, dass das auch einen vernünftigen Analogstick wahrscheinlich dann hat, frage mich trotzdem, welcher Reiz für die Entwickler dahinter steckt. So, also warum die jetzt so drauf abgehen. Das kann ja nun wirklich nicht nur so am 3D liegen.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das spielerisch
machen kann. Das ist eine technische Faszination einfach auch. Ja, spielerisch, weiß nicht.
Also nee, ich finde so das ja Paper Mario gut. Zum Beispiel, so, das wird dann noch geiler. Also ich meine, ja, klar, in dem Sinne kann ich mir das vorstellen, dass du dann halt wirklich die Tiefen noch effektiv ausnimmst.
Andererseits habe ich da auch ein bisschen Schiss vor, genauso wie beim DS oder Game Boy Advance, wo sich das jetzt auch nicht so wirklich bestätigt hat. Aber diese ganzen Umsetzungen älterer Spiele, so jetzt sogar N64-Spiele werden noch ausgekramt für den 3DS, ja. Und
das Nintendo natürlich super,
das ist natürlich Geschichte und so. Alles ganz hübsch, vor allem wenn man die damals nicht gespielt hat, finde ich immer noch nett so. Aber gerade beim Game Boy Advance zum Beispiel, da waren es diese ganzen alten Mario-Titel und es gab kein neues Mario.
Ja.
So, und das finde ich dann schade, wenn die neuen Titel darunter so leiden, weil eben ständig nur noch irgendwelche Remakes gemacht werden. So, und das würde ich dann echt doof finden.
Mich erinnert das immer an das Yps-Heft, weil das Yps-Heft hat alle 80 Ausgaben oder alle 90 Ausgaben einfach wieder die Goodies, die Beilagen, einfach wiederholt. Das heißt also, nach 90 Ausgaben ging es wieder von vorne los, dann hattest du wieder den Ostereierbaum, dann hattest du wieder die Urzeitflusskrebse und
die Fliegenfänger.
Ja, da hat man es selber. Aber, und da haben natürlich auch gesagt, so, na gut, also mehr als 80 Ausgaben sind so irgendwie 6 Jahre oder so oder 5 Jahre, liest uns sowieso keiner, weil man dann rausaltert aus dem Yps-Alter. Dann fängt man wieder von vorne an und ich sehe eigentlich genau dasselbe, dass Nintendo eigentlich so im Portfolio viele Spiele hat, die so dieses Tetris-Szenario haben, dass wenn ich jetzt einem, der jetzt irgendwie 15 ist oder so, Mario 64 auf dem 3DS spielen lasse, für den ist das wieder, das ist ja immer noch ein gutes Spiel.
Ja.
Für den, deswegen kann es ihnen auch nicht so richtig verübeln, dass sie einfach
nach wie vor bin ich ja auch ein Fan von solchen Remakes, aber wie gesagt, die Neuproduktionen sollten darunter nicht irgendwie
ich glaube, das ist ja eine neue Produktion. Ja, das Zelda ist ja auch eine neue Produktion. Ja,
und auch das, was? Welches Zelda? Nee. Das war, also mittlerweile ist nur vom Ocarina of Time Remake die Rede. Oder meinst du, ist das Zelda für die Wii?
Zelda für die Wii, genau. Aber stimmt, du hast recht, das ist Ocarina of Time
Remake. Da habe ich nichts gegen, da freue ich mich drauf.
Ja, ist nett, aber...
Ist Zelda für die Wii?
Das neue? Nee, für Ocarina of Time.
Ja, aber das verstehe ich jetzt auch nicht. Also ich meine, du hast das schon...
Ich habe es bis zum Erbrechen gespielt, aber ich freue mich wieder, dass... Irgendwie
aber ich würde auch tierisch abgehen auf dem Wayfarers Blue Storm von mir aus für den 3DS oder so. Oder neues wäre natürlich...
Obwohl du alles schon
gespielt hast... Obwohl ich sogar die Master Edition da gespielt habe.
Ja, willst du es nochmal
wieder spielen? Ja, das ist einfach so dieses, man will es einfach beherrschen, egal wo. Naja.
Naja.
So, was haben wir denn weiter noch in unserer Stollenliste? Ich merke schon, das Wetter macht uns gerade echt zu schaffen.
Es ist wirklich warm hier.
Es ist räudig warm. Naja. Es ist wirklich räudig warm.
Capcom vermutet die nächste Generation schon in 2 Jahren.
Das ist schön.
So. Sie wissen anscheinend auch nicht, weil sie haben ja noch keine Lieber-Kids oder so. Und ich denke mal, das war eine schöne Sommer-News, weil sie auch so völlig sinnlos ist, weil wir merken ja durch Move und Kinect und so, dass auf alle Fälle, die noch Bock haben, mindestens 2-3 Jahre in der riesigen und so einen Generation am Laufen zu
lassen. Ja, aber die Ankündigung könnte ja dann vielleicht schon kommen.
Aber vielleicht haben sie dann jetzt quasi schon, wenn sie das neue Street Fighter dann rausbringen, Dateien drauf, die erst dann aktiviert werden können, wenn es die neue Generation gibt, aber auch dann eben nur gegen Geld.
Also ich würde auch sagen, 2011, das nächste Jahr, wird nicht das Jahr sein, wo irgendjemand eine neue, also vielleicht Nintendo. Vielleicht
ankündigt.
Vielleicht Nintendo als Ersten, weil sie ja den größten technischen Nachholbedarf haben. Aber ich glaube, Sony und Microsoft, der frühesten 2012 wird man...
Ja, oder tatsächlich in den PSP 2 dann noch.
Ja, sowas, klar. Aber das ist jetzt, ich meine...
Aber andererseits ist es wirklich so, wie du neulich ja schon mal darauf hingewiesen hast. So, mittlerweile merkst du halt, dass diese Konsolengeneration schon wieder ganz schön lange läuft.
Ja.
So bei der Grafik.
Ja klar, das merkst du auch bei Spielen bei Singularity, weil das ist so die Unreal Engine und diese Bioshock-Grafik und so, das ist so, ja...
Man will auch langsam was Neues, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, ich weiß nicht.
Das ist ein bisschen, langsam hätte ich auch wieder Bock, so dann nochmal irgendwie geflasht zu werden von dem, was jetzt wieder noch mehr möglich wäre, so. Aber...
Und ich glaube,
aber
ich
hatten wir ja schon mal ewig diese Diskussion,
was vielleicht zum Beispiel sowas einfach so wie Deus Ex 3 oder so. Also das sieht ja auch schon wieder super gut aus und kommt hier. Also nee, ich.
Ja, aber wenn es nochmal einen technischen Fortschritt gibt, dann.
Aber es hat schon dieses Niveau, also es sieht immer noch geil aus, aber es hat so dieses Niveau, wo du merkst so. Ja, jetzt müsste aber jetzt genau. Einen Schritt weiter geiler. Aber die Produktion wäre dann dadurch auch wieder so teuer und so langwierig. Also wir wissen ja da, wo dann auch die Hinkefüße sind, sozusagen. Hatten wir ja mal eine ewige Diskussion hier, als du hier noch gearbeitet
hast. Ja, ja. Aber so, das wird sich irgendwann trotzdem ausgleichen. Irgendwann hast du dann einen, der dann sagt, jetzt gehen wir das Risiko ein, jetzt machen wir das einfach. Und derjenige, der das halt macht, der wird ja auch dann im Endeffekt bezahlbar. Wenn du halt was Geiles auf den Markt bringst, dann kaufen es die Leute. Meistens. Also. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, aber ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommen irgendwelche, die sagen, wir haben fotorealistische Grafik, dann springen die Leute drauf. Du willst natürlich keine fotorealistische Grafik.
Das ist gerade also ich finde, bei Rennspielen ist sie schon fast erreicht. Also.
Das ist richtig.
Ja, wenn ich mir jetzt bei Shootern oder sowas vorstelle,
ist das schon. Andererseits will ich aber auch noch viel mehr spielerischen Fortschritt so, und auch gerade erzählerischen Fortschritt.
Den wirst du aber nicht
so bekommen. Dieser,
ja, bei Heavy Rain zum Beispiel, also ja, so viel Dollar kannst du es ja, also das sah ja schon einfach schweinegut aus.
Nee, ich rede jetzt auch gar nicht von der Grafik, so, sondern wirklich so vom spielerischen Fortschritt, den du jetzt auch in dieser Generation noch
vorantreiben könntest.
Und das finde ich ein bisschen schade, weil da stagniert es für mich so ein bisschen.
Aber vorankommen wollen auch wir und deswegen möchte ich nochmal kurz hinweisen, so am Ende des Newsblogs auf unseren Feedback-Sommer. Ja. Und da suchen wir ja Feedback von den Usern, die uns sagen, zu einzelnen Bereichen, wir hatten jetzt Highscore schon angesprochen, aber eben auch der Podcast und deswegen, wir würden uns echt freuen, wenn da viel Feedback von euch kommt, was die Struktur des Podcasts angeht, was die Sache mit dem Live-Video-Podcast angeht, denn wir hatten in der 49. die letzte Ausgabe, die haben wir auch live gesendet als Videostream. Das haben wir diesmal jetzt nicht gemacht, was wirklich auch besser so ist, weil unsere verschwitzten Körper, die würde ich auch keinem zumuten wollen. Und man muss sagen, mir fällt selber noch nicht ganz der Sinn auf bei dem Live-Video-Podcast, weil es ist zwar ganz cool, aber wenn man jetzt live guckt, dann hört man sich den Podcast vielleicht nicht mehr an, weil das wäre sonst genau dasselbe nochmal später.
Vor allem, man ist zeitlich gebunden. Man sieht uns auch reden.
Und es passiert ja nichts.
Es passiert nichts. Man kann ganz selten mal was in die Kamera halten oder so. Und damit was passiert, es würde theoretisch auch gehen, dass wir beim Videopodcast, wenn wir über die Spiele reden, Gameplay-Material einbinden. Aber das ist natürlich ein Mordsaufwand und so. Aber trotzdem, wir wollen das zur Diskussion stellen und was hören. Und
deswegen. Geht's jetzt allgemein oder nur an den Podcast?
Jetzt, also heute wird wieder dieses Ei online gehen, wie ein User schön gesagt hat, dieses schöne.
Sieht wirklich aus wie ein Ei, nachdem du das gesagt hast, worauf ich geguckt
habe. Ja, natürlich, weil ich bei Photoshop da wieder versagt habe beim Skalieren des Bildes, aber ich lasse das Ei jetzt so. Das ist wieder Aero Games.
Was soll denn das eigentlich sein? Eine Sonne?
Eine Sonne, ja. Eine Eiersonne. Eine
Sonnenei.
Ja. Wir wissen ja, dass die Erde ist auch nicht rund.
Das stimmt.
Die ist kartoffelförmig. Nee, aber deswegen beteiligt euch dran und ich würde sagen, wir wechseln jetzt einmal kurz in den TV- und Filmblock.
Oh, yeah.
Und dieser Fernseh- und TV-Blog, der passt sowieso ganz gut, weil wir ja ab nächste Woche auch nochmal in seinen Filmbereich auf Aero Games ein bisschen forcieren wollen. Allein schon, weil wir uns nächste Woche zum Beispiel angucken, Toy Story 3D. Und wir gucken uns an Predators.
Guckt ihr euch den dann wirklich in 3D an, weil ihr
mögt ja kein 3D? Wir heißen ich und Daniel. Das heißt, wir ohne dich, weil du ja eh in einem Kino arbeitest und quasi alles sehen kannst, was du willst. Wir
sind aber viel später da.
Ja, na, entschuldige, aber das ist ja der Sinn einer Pressevorführung. Ja? Dass man sich das anguckt und dann sagt,
Trend vom Pöbel
halt. Wie
dauert nicht mit beim Podcast,
wie spoilert. Predators. Ja, bei Predators kann man bestimmt sehr viel spoilern. Ja. So, alle sterben bis auf einen. Sehr schön formuliert. Oh.
Ja, die können sich unsichtbar machen.
Spoiler!
Denkst du auch mal von deiner Freundin, ne? Hey, die kann sich unsichtbar machen. Ich finde die einfach
nicht. Wo ist sie jetzt schon? Bei dir wünscht sie sich wahrscheinlich, dass du sie unsichtbar machen kannst.
Ich habe keine Freundin.
Ja, deswegen.
Deswegen? Ergibt das Sinn?
Ja.
Also ich freue mich ja wie ein Schnitzel auf Toy Story 3D, weil ich die ersten beiden Teile total so... Moment, gelogen. Weil ich den zweiten Teil so extrem gut fand. Den ersten fand ich damals ein bisschen lame, weil das so ein bisschen mehr mit diesen Gruselspielzeugen da, also diese bei dem Nachbarn von, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, es gibt da so ein Nachbarhaus, wo so ein böses Kind ist und dieses Kind macht so diese
Spiele kaputt
und macht dann so einen Puppenkopf
auf so eine Spinne
und sowas. Ja. Fand ich auch gruselig und das hat mich so an so einen Tim Burton Film erinnert. Und der zweite Teil war irgendwie viel lustiger, aber da war auch viel mehr mit Buzz Lightyear und Star Command und man war im Spielzeugladen das war schon cool. Und ich, für mich ist das immer noch, glaube ich, nach Findet Nemo immer noch so die interessanteste Pixar-Variante. Also ich will jetzt zum Beispiel keinen Monster AG 2 haben, den fand ich nicht so doll. Ich will auch keinen Cars 2 haben, obwohl Cars anscheinend irre...
Da kommt ja auch der zweite.
Ja, eben.
Aber Findet Nemo kommt doch kein zweiter.
Also, nein, aber also pass auf. Damit wir das für Johannes jetzt alles nochmal
strukturieren und
einordnen. Es ging mir darum, welche Pixar-Filme ich geil finde und mich darüber freue, wenn es eine Fortsetzung geben würde. Und
zum Beispiel für den Nemo?
Für den Nemo. Das ist ein Konjunktiv 2, ja, reales.
Muss keine Fortsetzung geben.
Zum und so. Beispiel.
Aber, ja, aber Toy Story zum Beispiel ist super, dass es da weitergeht. Ich will auch kein Oben 2 sehen oder so.
Jetzt ist er noch älter.
Unten, ja. Genau, das passt
ganz
ja.
Oben.
Radieschen.
Nee,
Ja, komm.
Na, was war denn dein Lieblings-Pixar-Film?
Ich glaube, ich finde Nemo schon. Boah, das war ja
geil. Okay, Kapi, was war dein Lieblings-Pixar-Film? Überspringen wir Legasthenik, Joe.
Also, ich fand auch.
Also, ich fand Monster Inc. fand ich gar nicht so schlecht.
Monster Inc.
Monster Inc.
Für die, ja, für die
Anglophilen.
Ja, aber ist
den fand ich ganz cool, aber
finde Nemo Monster AG.
Obwohl ich finde Nemo deswegen irgendwie dann fast schon wieder nicht so gut fand, weil er von allen so gut gefunden wurde. Also ich bin immer so einer,
der... Ja, so, gegen den, so künstlich gegen den Strom.
Genau, so ein bisschen. Ja, ja. Also man, ich habe eine gewisse Antipathie dann automatisch, genau wie bei Avatar oder sowas. Was natürlich völlig irrational ist, weil im Endeffekt hat er mir gut gefallen, aber man geht mit einer gewissen Antipathie trotzdem immer schon dran, weil also Nemo. Und ich glaube, viele den Witz, der manchmal wirklich gemacht wurde, wenn es nochmal piept, dann töte ich jemanden. weil der quasi... von vielen wahrscheinlich nicht verstanden wurde. Und da habe ich so das Gefühl, so wenn sie den wirklich verstanden hätten, dann hätten die wahrscheinlich nicht so viele gut gefunden. Also, was? Weißt du, so weil
das ist jetzt wieder so eine Aussage.
Nein, ich fand, nein, ich lasse den ausstellen, bevor du wieder witzig bist. Und zwar geht es mir darum, dass viele Leute glaubten, den Film verstanden zu haben, beziehungsweise fanden ihn einfach oberflächlich witzig, aber ich fand, er war tiefgründig noch viel witziger und das, glaube ich, können eben nicht so viele verstehen und deswegen hatte er...
Kannst du mir erklären,
nicht so viele an dem alleinerziehenden Vater-Sohn-Konflikt denn jetzt so tiefgründig?
Nein.
Vielleicht, du hast ihn nicht verstanden.
Es ging also, um manche humoristischen Aspekte, genau wie zum Beispiel Ein Königreich für ein Lama. Ganz toller Film. Der unfassbar viel erwachsenen Humor drin hat, den einfach viele andere überhaupt nicht detekten. Die sagen halt, das ist ein toller Film.
Ich möchte da trotzdem mal Findet Nemo jetzt erklärt haben, und zwar völlig wertfrei, also unprovokant, ja. Weil vielleicht habe ich ihn ja auch nicht verstanden.
Nein, es geht einfach nur so um gewisse humoristische Aspekte, die eher, also die eben nicht nur auf Slapstick ausgehen, weil ich glaube, der Film hat ja trotzdem diesen Aspekt gehabt, so alle Filme Slapstick-mäßig, aber manche Witze hatten ja dann, wie gesagt, ein Niveau, was andere einfach gar nicht verstanden haben.
Das ist ja bei Pixar eigentlich immer so.
Ja, genau.
Aber was bei Disney so.
Ja, ja, das ist auch bei Shrek so schon.
Also ja, der Shrek ist ja...
Shrek 1 oder so, der eigentlich quasi sich nur über Disney lustig macht.
Was ich toll finde. Ist ja auch egal. Also trotzdem zählt das auch definitiv einer zu meinen Lieblingsfilmen. Aber wie gesagt, auch noch Monster Inc. finde ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Finde ich gar nicht. Wall-E hat keiner gesagt jetzt hier.
Wall-E wäre so Platz 2.
Wenn die letzten eine halbe Stunde nicht wäre, dann würde ich Wall-E gut finden.
Also Platz 1 der Pixar-Filme für mich auf alle Fälle wäre Toy Story 2. Einfach auch so vom Tempo her und von den ganzen Anspielungen.
Danach finde ich so richtig gesehen.
Also bei mir wäre es Findet Nemo einfach. Auch dieser Zork und so, diese ganzen Darth Vader-Geschichten und allein schon der kleine Dinosaurier, der nicht mit dem Super Nintendo-Joker spielen kann, weil er so kleine Arme hat und so. Schon super. Und
dann Findet Nemo hat da auch so irgendwie so eine gewissen Standards gesetzt.
Ja.
Gut, haben sie ja immer technisch so, aber so irgendwie so wirklich festen Standard.
Dieser
so
Wasserfeuchter aus, ja.
Nee, auch gar nicht bei der Technik, so auch bei der Erzählbar.
Ich fand die Geschichte
auch die Geschichte
da. Bei deiner Mutter, ich wollte gerade sagen.
Dramaturgisch am besten so. Mhm. Wally ist das so ein bisschen, Wally sieht halt in der ersten Hälfte total geil aus
und das macht auch so viel aus.
Volleyball. Ja, super. Kami, das hat sich echt gelohnt, einfach für den Witz.
Ja,
so, total. Nee, Wally ist halt in der ersten Hälfte eigentlich ungeschlagen, weil dann nachher so, die Menschen sehen einfach so, die fallen so ab, auch optisch so irgendwie, das macht dann
noch. Ja, eigentlich genauso, das machen sie ja bei der Absicht, damit es irgendwie nicht dieser Final Fantasy-Effekt kommt, wo die Menschen so aussehen wie Leichen, die reanimiert worden sind.
Aber auch, dass sie dann quatschen, so die erste Hälfte ist halt so stark
irgendwie. Ja, ja.
Weil sie halt wirklich noch
von. Ist bei Oben genauso, also Oben, die ersten 20 Minuten, die sozusagen diese ganze Lebensgeschichte von ihm erzählen, super herzergreifend, super toll. Aber dann diese eigentliche Geschichte mit dieser Reise und also in dem Moment, wo er dann da ankommt, auf dieser Insel mit dem kleinen Jungen und den Vögeln und dann mit diesen
alten... die Vögeln?
Ja, ja.
Achso.
Dieser Vogel, der ist einfach so witzig.
Ja, aber die ganze Geschichte mit diesem alten Forscher, der dann irgendwie nur diesen Vogel sucht und dann irgendwie zum Oberbösewicht wird und so, das ist einfach...
Das wird
genau wie bei Wally. Also die zweite Hälfte kann man sich eigentlich, finde ich, immer so beim erneut gucken sparen.
Ja.
Ja, stimmt wahrscheinlich ein bisschen. Findet Nemo ist bloß ein gutes Beispiel für so einen Witz, der irgendwie total die Runde gemacht hat.
Findet Nemo.
Ja, nee.
So. Na toll.
Das ist so der Lieblingsporno, den du dir mal anguckst.
Ja.
Fische.
Nemo. Nee, aber dieses Walisch, das ist genauso wie dieses Spiderschwein bei Simpsons.
Yeah.
So, da lachen sich alle den Arsch ab und ich kann das einfach nicht verstehen. Weil ich fand dieses Walisch einfach total.
Nee, ist. Das ist was ich meine,
total
slapstick-mäßig, ja, genau.
Ja, und irgendwie fand ich das aber nicht lustig.
Not gay
so, genauso wie das Spiderschwein.
Spider-Pig, Spider-Pig.
Das ist,
ja. Aber
das
ist nicht, wow. Nee, finde ich auch. Also, aber hatten wir das nicht vor kurzem irgendwie, wo wir dann auch so im Kino gesessen sind und uns so gefragt haben, warum die Leute seinen Arsch ablachen bei so irgendwie Durchschnitt
10? Ja, kann sein, könnte ja bloß Iron Man sein.
Ne? Ja, genau, auch so, wo Leute auch sagen, so, super guter Popcorn-Film und so, wo man auch so diese ganzen
Gags. Ja, gut, ich meine, ihr seid natürlich auch mittlerweile abgefuckte Profis, die einfach nichts mehr so richtig umhauen kann. So ein bisschen so wie in Zimmer 1405 oder wie der da heißt. So, weißt du, so
14.8,
ah, oder 14.8, genau.
Ja, da merken wir ja nicht so.
Du bist wieder in den Falschen rumgegangen, hast wieder einen anderen Film geguckt.
Ja, ist doch geil.
Was? Familiendrama? Kammerspiel?
Nee, weißt du, so dieses so nichts kann nicht mehr so richtig umhauen, also ihr achtet auf ganz andere Sachen als jetzt der Durchschnittsfernsehgucker, der RTL 2 guckt mitten im Leben, was auch schon manchmal ein bisschen gruselig ist.
Wo ich drin war?
Ja, ich hab dich gesehen, das war aber das war auch so, du warst auch du selber, also dieses so, dieses miese so, was hast du da nochmal genau gesagt? So, ja, viel Glück, genau, so dieses so richtig so, komm, verpiss dich.
Das war wie, als du damals gesagt hast, ich gehe jetzt Jura studieren.
Ja, genau, viel Glück, ja, aber ohne mich. Ja. Nee, fand ich sehr lustig. Nee, ich glaube, deswegen wissen die, also, wie, was ich auch letztens hatte, wo ich Prince of Persia gesehen habe und da diese Opferklausel neben mir saßen da und dann, oh, wie der Leute diese Wand hochrennt. Und wo du denkst so, hallo, ja, also was hast du in den letzten 10 Jahren, hast du mal Matrix gesehen? Ja. Obwohl, ich habe Matrix 2 mal letztens wieder gesehen.
Ja,
und mir ist tatsächlich aufgefallen.
Reloaded.
Ja. Das Lustige ist einfach, du merkst so richtig, wie die Filmemacher merken, Scheiße, Teil 1, da haben wir eigentlich schon alles abgebrannt an Feuerwerk, was können wir jetzt noch
machen?
Genau, und es geht einfach nicht krasser. Diese Szene, wo sie da in diese, ich weiß nicht, ob das jetzt der dritte oder der zweite ist, ich glaube, es war doch eher der dritte, wo sie doch da zu dem Franzosen, da zu dem Merowinger wieder reingehen und dann so in dieses, erstmal wie diese Szene aufgebaut wird, du denkst, ihr könnt es nicht mehr cooler machen, so dieses so, wenn wir Glück haben, dann stehen da zwei Leute und fragen uns nach ihren Waffen und bla bla bla. Und wenn wir Pech haben, ganz viele Leute. Und dann stehen da auch ganz viele und was machen die
erstmal? Ja.
Genau. Und dann was machen die
als Waffenschießerei?
Genau, hopsen dann so an die Wände und das ist dann einfach nur so
da. Von der Decke lang.
Da ist mir, genau, da ist mir einfach so aufgefallen, so dieses so wie manchmal einfallslos Filmemacher oder wie verkrampft sie irgendetwas cool machen wollen, obwohl es eigentlich gar nicht mehr geht. Und da finde ich es aber wieder lustig, aber dass dann Leute wieder sich so von sowas wieder total flashen lassen, so wenn den Prince of Persia einer Pfeilwand hochrennt. So dieses, also das fand ich sehr
lustig. Weil ich halt finde, das heißt ja oft so, du hast einen Erfolg mit dem ersten Teil.
Ja.
Und da hast du so ganz viel kreative Energie reingesteckt. Und jetzt bist du dir selber misstrauisch, dass du diese kreative Energie noch hast. Denkst dir, das schaffe ich eh nicht nochmal.
Ja, genau.
Und das dann immer, oh, was fanden die denn so geil am ersten Teil? Ich mache all das nochmal.
Noch krasser.
Und das finde ich, wie gesagt, bei Matrix ist das eben noch halbwegs gut gegangen. Wie gesagt, ich habe mir die Filme schön geguckt. Also als ich 2 und 3 das erste Mal im Kino gesehen habe ich sie gehasst.
Ja.
Und habe gesagt, so, Matrix ist für mich nur ein Teil, der erste.
Ja.
Und beim mehrmals gucken, so ich habe meinen Frieden gefunden. Ich für mich sind es halt 3 Teile und auch dieser Endkampf zwischen Smith und Neo ist halt irgendwie ganz cool.
Obwohl er auch oft, wenn du die hintereinander wegguckst, geht der auf den Sack, wie oft die durch die Luft fliegen, Regen abfällt,
wie oft eine Wand. Halt, ich finde, beide Filme haben immer noch so die Momente, die so eine Fuck You-Momente haben. Also im zweiten Teil, dieses, wo es auch dieses von Rob Dogan, dieses Musikstück
Chateau gibt.
Diese
Chateau-Stelle ist richtig cool.
Ist halt einfach richtig genial und auch die Verfolgungsjagd auf dem Highway mit den Motorrädern und
so,
das ist schon ziemlich geil. Beim dritten, vielleicht Schlacht im Zion mit den Robotern, die halt für mich eben, aber da wollen wir nicht lange drüber diskutieren, halt viel besser außer als alles, was ich bei Avatar gesehen habe mit Robotern.
Ja.
Das waren für mich halt so mehr diese so verhalten sich diese Roboter.
Genau.
Weißt du, so mit Leuten, die so Munition nachfüllen.
Genau.
Du merkst richtig die Anstrengung, die diese Leute haben, diese Kanonen nach vorne zu richten und nicht so dieses alberne, ich habe so eine V-Mode-Waffe in der Hand.
Ja.
Aber du hast halt richtig gemerkt, beim ersten Teil hatten sie so viele geile Ideen und dann wussten wir beim zweiten und dritten nicht mehr so richtig wohin und dann haben sie wirklich sich selbst zitiert bis zum Umfallen.
Genau.
Ja.
Obwohl ich ihn immer noch wieder schön finde, wenn man darüber nach... Also ich finde den philosophischen Aspekt sehr toll.
Was ich eigentlich sagen wollte, ganz sorry nochmal, es ist immerhin noch nicht so... Nicht so ein epic Fail wie halt George Lucas mit Indiana Jones 4, der das anscheinend auch so gemacht hat und gesagt hat: Moment, was waren denn in den ersten guten 3 Jahren? Das schon gut und daraus irgendwie die völlig falschen Schlüsse
gezogen. Genau, ey, lass mal einen Kühlschrank einbauen.
Lass mal einen Kühlschrank einbauen, lass mal Ameisen einbauen. Außerirdische, es fehlt ein Außerirdischer.
Ja, und Shia LaBeouf, der wie ein Affe durch die Gegend fliegt.
Das will jeder sehen.
Megan Fox ist übrigens verheiratet.
Sehe ich da aber irgendwie noch ganz anders. Also weil Indiana Jones, die drei Teile, so, die waren ja immer alle so ein bisschen ähnlich, haben dann so eine andere Abenteuergeschichte erzählt.
Ja.
Und der vierte Teil, der macht das ja auch. Also das war ja keine durchgängige Handlung. Aber Matrix ist ja diese eigentliche Geschichte schon nach dem ersten Teil irgendwie ein bisschen zu Ende
erzählt. Ja, eigentlich nicht, oder?
Ja, doch, ich finde eigentlich schon. Also als ich den ersten zu Ende gesehen habe, da dachte ich mir auch so, ja gut.
Er ist jetzt allmächtig,
aber es geht. Oder sagen wir mal so, sie ist nicht wirklich zu Ende erzählt, aber sie erzählen ja auch nichts Geiles Neues in den anderen beiden
Teilen. Das stimmt. So. Ja gut, aber man hat sich noch, ich
habe
noch
ein bisschen was Krasses gewünscht. Ich glaube, man hätte was anderes erwartet. Also nach Matrix 1 hätte ich mir Matrix 2 oder 3 jetzt anders vorgestellt. Ich dachte einfach, es ist wirklich, wirklich konsequent, einfach nur der simple Schwarz-Weiß-Krieg, Neo gegen die Maschinen, Neo, der alle Menschen befreit und gut ist.
Genau.
Aber dieses so,
wäre vielleicht auch geiler gewesen.
Genau. Dieses, so, dieses überphilosophische
mit Trinity, die
Fehler in der Matrix. Und das,
genau, das ist nämlich das Geile am ersten Teil. Der hat nämlich genauso wie
bei Star Wars.
Blade Runner einfach so einen philosophischen Unterbau. Aber die eigentliche Geschichte ist davon gar nicht wirklich betroffen.
Nee, eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist das Problem wie bei Star Wars. Der erste Matrix, der hat keinen philosophischen Unterbau. Der sagt einfach, pass auf, ganz einfache Geschichte. Menschen, alle in diesen Geräten, alle in dieser
Welt. Ich finde den philosophischen Unterbau schon sehr krass.
Nee, Moment, aber er ist halt... man muss ja nur kein Nobelpreisträger sein, um das zu verstehen. Wir sind alle in diesen Maschinen als virtuelle Realität, die uns hier
vorgaben. Aber das ist ja also bloß der Denkansatz.
Genau, das aber das ist eine ganz tolle Erklärung, warum man in der Matrix eben so eine
Typ wie
Neo sein kann. So, weil man eben sagt, okay, ja,
genau. So.
Alles, was im zweiten Teil dazu kam, mit ich bin der Architekt und es gibt jedes, das ist die fünfte Revision der Matrix und es gibt immer diese Anomalie, die heißt Neo, und dann gibt es immer diesen Agent Smith als Gegenpol und dann wird alles wieder kaputt und dann geht es wieder von vorne los und so.
Was ich nicht stimmt.
Also ich finde, das verüberkompliziert etwas, was ich in der Komplexität gar nicht haben wollte, weil ich wollte auch nicht wissen, dass es Medichlorianer
gibt. Genau, das stimmt.
Wenn mir einer sagt, es gibt ja die Macht hält alles zusammen, sie durchdringt und sie durchfließt und
so. Weil das sind eigentlich Aspekte des ersten Matrix-Teils hier eben so eingebildete Welt oder so. Das vertieft das ja nicht mehr.
Nee, es macht es eher kaputt.
Ja,
weil du jetzt weißt, es gibt immer so Neo.
Naja, nee, ich finde den Aspekt, den naturwissenschaftlichen auch dahinter, den finde ich sehr interessant. Aber du hast eben recht, das will man eben.
Ja,
ich will nicht da sitzen. Nö, ich finde so dieses, dass du halt im Endeffekt.
Dass du eine Computersimulation an dein neurales Ding anschließt
und so. Nein, dieses übergeordnete Prinzip von Chaos versus Gleichgewicht. Und dann eben, das ist eben von diesen einzelnen Faktoren abhängig. Also, dass er eigentlich, alles strebt danach Chaos und dann, aber eben auch wieder nicht, weil sonst wäre es ja wieder geordnet. Also, dass du dieses Hin und Her, und das wird auch ganz cool erklärt. Aber wie gesagt, das will man auch nicht. Man will eben sehen,
der erste Teil, von Matrix hat keine Fragen offen gelassen. Also, vielleicht würdest du jetzt Fragen konstruieren, aber du hast jetzt nicht gesagt, so irgendwie, Moment,
wie ist das eigentlich?
Genauso wie keiner gefragt hat bei Star Wars, so, wie ist das mit der Macht eigentlich?
Genau.
Oder keiner gefragt hat, sagen wir mal, hier die Mutter von Anakin, wer war denn da der
Vater? Von wem hatten die sich hier mal von
irgendeinem
Orientalen? Ja, irgendein
wissen, ist okay, gut, weißt
du. Sebul war die. Ja. Das ist meine Jabba. Theorie.
Der Gute.
Und dann noch Chewie oben drauf.
Nee, was du zur Fortsetzung gesagt hast, das stimmt natürlich. Das ist ja immer das große Problem irgendwie, dass die einfach wirklich das Konzept vom ersten Teil immer wieder aufgießen und das einfach doller machen wollen. So. Und das, zum Beispiel Matrix 2, bei mir war das genau umgekehrt. Ich fand den im Kino noch recht geil, dann habe ich den nochmal im Fernsehen geguckt. Typisches Mission Impossible 2-Syndrom bei mir irgendwie. Da fand ich den auf einmal scheiße, weil ich dann erst gemerkt habe, boah, wie aufgesetzt diese ganze Kacke ist und diese ganzen Action-Szenen, wie die aneinander gereiht werden,
zurück in
die Zukunft, mir ständig irgendwas in die Fresse zu drücken. Und das ist halt
ja, es gibt Fortsetzungen, wo es funktioniert. Also ich meine, die Star Wars die ersten drei,
wo du auch wirklich was entwickelt und wo du auch was Neues siehst. Star Wars bleibt immer noch Star Wars, obwohl er im zweiten Teil
zum Beispiel von vornherein konzipiert
war. Obwohl er im zweiten Teil zum Beispiel auf dem Eisplaneten spielt am Anfang.
Hoff.
Oder so.
Hoff.
Ja, ja, schon klar. Oder was weiß ich, so dann nachher
in der
Wolkenstadt sollen die einfach irgendwas bringen.
Terminator 2, in jeder Beziehung besser als Terminator
1. Aber egal, wir sind jetzt auch ein bisschen abgekommen wieder. Ja,
was ist denn so aktuell so?
Megan Fox ist verheiratet.
Ja, weiß ich.
Das finde ich scheiße. Nach
irgendwie 3 Monate Beziehung oder so.
Ja.
Und das Beste an Megan Fox ist, dass sie bei Transformers 3 nicht mehr mitspielt.
Ja.
Weil sie ja glaubt, dass den größten Anteil am Erfolg von Transformers 1 und 2 hätte sie. Deswegen.
Ich habe gelesen, weil sie sich so über Michael Bay aufgeregt hat, weil er so ein Arschloch am Set ist.
Nee. Also erstmal haben sich alle über sie aufgeregt. Also
weil es gab ja so
gesagt, wie eine Oberzicke ist. Und dann hat sie irgendwie gesagt, der Michael Bay ist wie Hitler. Und dann haben alle anderen gesagt, naja, sehen wir eigentlich nicht so. Und da denke ich mal, stehen dann eben 100 Aussagen gegen eine. Und ich glaube dann eher, dass sie die Zicke ist. Und ich meine, sie ist ja ein Kassengift, muss man sagen. Alle Filme mit ihr alleine, Jennifer's Body oder so, die auch noch so sehr die Sexkarte gespielt haben.
Sind super gefloppt. Und der letzte, der jetzt gerade im Kino lief mit ihr, auch also unterirdisch. Ja. Und deswegen.
An sich ist sie
so. Warum findest du das jetzt gut aus Gnatz? Ich find's geil, weil ich glaube, Transformers 3 wird ein richtig geiler Film, weil Michael Bay
sowieso. Mit ihr wäre das aber cool.
Nee, ehrlich. Ich vermisse sie da überhaupt
nicht. Doch, ich finde so, sie war so der Sex-Transformer.
Ja, aber er war. Nee, pass auf.
Gibt's da eine andere Braut für? Nein, aber weißt du, das ist so diese. Also, ich lasse dich gleich aus. Aber ich finde so einfach. Megan Fox war einfach so. Der Michael Bay hat sich auch hat keinen Hehl daraus gemacht. Diese Frau wird einfach nur als Stück Sex degradiert.
Ja.
Und deswegen gucken die Leute, die Jungs sitzen so, geil, und danach war es auch wieder gut. Dann haben sie die wieder vergessen, weil jetzt wird wieder geballert. Aber egal, zu deiner Theorie, warum Teil 3 geil wird.
Nee, meine Hoffnung. Weil ich fand einfach, sie wirkte wie so ein Fremdkörper, wie so ein Zugeständnis an das Marketing. So, wir müssen aber die jugendlichen 14-Jährigen irgendwie noch was Geiles als Wix-Vorlage präsentieren.
Das werden sie machen.
So Megan Fox rein. Vielleicht machen sie sowas, aber sie werden ja auf alle Fälle nicht wieder noch so ein Sex-Appeal wie Megan Fox reinbekommen.
Naja, und vielleicht kriegen sie eine andere damit groß.
Also ich hoffe, dass der dritte Teil dann eher eben noch ein bisschen düsterer geht und einfach noch mehr Action
zeigt. Also ich war mal den zweiten
Jahr ein bisschen...
Das auch gedacht. Ja, genau. Der wird bestimmt nicht sagen, er wird noch...
Wir werden weniger albern. Also in der ersten Hälfte war Transformers 2 echt nervig.
Ja, das stimmt.
Ja. Genau, aber deswegen sage ich, Transformers 3 bitte sehr.
Ich will, dass die so ein Ding bauen, aber ich meine, dieser Devastator oder wie der sagt. Das war nur geil. Der Devastator. Ja, aber was war denn das?
Staubsauger.
Also, das war, ja genau, ich mach 50 böse Decepticons, ja, lass ich da zusammenschweißen. Damit sie in Staubsauger
sind. Schade, dass Dani nicht hier ist, weil er könnte sonst nochmal über Transformers das Spiel reden.
Genau.
Ich finde ja immer so das Witzigste an Transformers, ich stecke ja leider nicht drin in der Transformers-Philosophie, aber ich finde halt, also das ist ja, wie gesagt, man hat ein Spielzeug gehabt, das gab es zuerst. Zuerst gab es kleine Spielzeuge, die man verwandeln konnte in Roboter. Und daraus dieses ganze Universum zu machen,
ja.
das ist nicht völlig absurd. Und dann regen sich ja die Fans auf von Transformers, dass Michael Bay ja mit seinen Filmen quasi so eine neuen Sachen reingebracht hat, wie dieser Spork. Der quasi erst aus normalen Gegenständen Transformers macht. Das ist für mich auf alle Fälle, der nicht Transformer-Fan bin, immer eine nachvollziehbarere und logischere Lösung, ja, als die Tatsache, dass, wie bei dem Spiel, was man jetzt spielen kann, da spielt man ja die Vorgeschichte quasi, wie es auf dem Planeten der Transformers zu diesem Krieg kommt zwischen Autobots und
Decepticons. Warum handelt es auch in dem Film?
In dem Spiel. Der Film ist jetzt auf der Erde wieder.
Okay.
Aber was ich nicht verstehe, und vielleicht kann man das irgendein Transformers-Fan einfach mal erklären, ist, warum gibt es auf dem Transformers-Planeten so eine Zivilisation, so eine Maschinenwelt, wo diese Roboter leben, die sich aber in Alltagsgegenstände aus unserer Welt verwandeln?
Ja.
Also zum Beispiel, welchen Sinn macht es denn da, sich da in einen Truck zu verwandeln, wie Optimus Prime oder in irgendwas anderes? Ich meine, da gab es ja noch diese Spielzeugreihen, so Beast Wars oder so,
wo
dann noch so Dinosaurier waren. Also das wurde immer alles über den Haufen geworfen, Hauptsache es passt zum Spielzeug. Und dann fand ich diese Transformers-Filme, das ist für mich Transformers. Und dieses Ganze, weil ich wüsste echt nicht, warum die auf dem Transformers-Planeten
welchen Vorteil
die haben.
Ich bin aber nichts zu tun. Ja, guck mal,
wenn du dich in ein Auto verwandeln könntest und damit irgendwie, was weiß ich.
Ich bin da als Roboter viel besser als das Auto.
Ich wollte gerade sagen,
gehst du nicht zu Fuß irgendwie, fährst du nicht in Urlaub.
Ja, wenn du ein Auto verwandeln könntest, wäre doch praktisch.
Ja, aber ich habe
dann Jetpacks
oder Düsen oder sonst
was. Also die sind ja alle in ihrer Roboterform immer viel geiler als.
Vor allem, wenn es ernst wird.
Wenn ein Auto ist, ist er ein Opfer.
Ja.
Also ich meine,
und dann ist er weg.
Guck mal, aber ich kann mich eigentlich in die Atombombe
verwandeln. Ja, aber bei Transformers 2, diese beiden kleinen schwulen Roboter,
die
so, ich will diese kleine Eiswagen, wie
das hier,
diese Comic Reliefs waren.
Ja, und dann aber einfach da im Alleingang dieses Viehfahrtsblatt
machen.
Ja, genau.
Nee, also die waren ja auch übel.
Welchen Grund haben die, sich zu verwandeln?
Ja.
Deswegen dieser Spark halt, fand ich immer super. Wobei das natürlich auch keinen Sinn macht, weil ich verstehe nicht, warum dann...
Ist ja auch egal,
wollen wir nicht drüber
nachdenken. Ja, es ist... Wie bei Matrix.
Genau.
Das ist so cool.
Ist einfach so.
So, was läuft denn noch so an?
Eine Anlaufung tut ja, wie gesagt, nächste Woche Predators, worauf ich sehr gespannt bin.
Ja. Aber der Plot ist irgendwie, dass die Menschen auf dem Predator...
Ja, ist ja quasi wie der
Prüfung. Die werden da ausgesetzt, sozusagen.
Ja. Wahrscheinlich so als Prüfung,
damit sie auch zu Predator werden.
Ah. Nee, einfach um zu testen, wahrscheinlich, wie toll die Predator sind.
Nee, ich denke mal einfach, dass... es ist ja bei den Predators so, oder Predators, das ist ja so ein initial... Also wie Pubertät bei denen. Die werden ja irgendwo abgesetzt, müssen dann diese erste Jagd machen. Und wenn sie die bestanden haben, dann sind sie ja so endlich Teenager. Oder Erwachsene.
Ja.
Erwachsene.
Und ich kann mir vorstellen, wie so ein 10-Jähriger einfach auf die Nerven schickst. Jetzt bist du endlich Teenager.
Yeah, yeah.
So. Nee, und du bist einer, der über die Langnese-Werbung im Kino lacht. Also,
ja. Und dann zeigt er
die Langnese gegen die Wand.
Wie der kleine Stuhl.
Nee, Genau. Deswegen denke ich mal, dass das wurde ja auch schon, das gibt es ja auch in den Comics und so bei Alien vs. Predator und sowas, dass manche Predators dann eben auch auf dem Alien-Planeten ausgesetzt worden sind, um da diesen Ritus zu machen, wobei das dann da meistens eher schief ging, weil die irgendwie in Aliens doch einen würdigen Gegner gefunden haben. Ich denke mal einfach, das ist auch so, vielleicht ist es so, wie bei, wenn du dir, du kannst ja Pizza essen im Restaurant oder du kannst sie so liefern lassen.
Ja.
Und vielleicht ist das so für ein paar Predators so, dass sie das Menschen liefern. So ein paar Soldaten und dann schauen wir mal.
Aber ich frage mich, was dann für eine Handlung dahinter dann sein soll. Also einfach nur, wie
überlebt. 10 kleine Negerlein.
Ja. Ja, na klar. Aber ich meine dann, also normalerweise ist ja dann noch irgendwie so verfolgt, also warum werden die da ausgesetzt? Das ist ja nicht einfach so. Meistens verfolgt irgendwie eine Regierung, wie die dann für sich dann irgendwie
waren. Ja, ich glaube auch, dass das wirklich so ein Quatsch ist, dass die da ausgesetzt werden. Dann sind ja die Superkämpfer der Erde.
Die können sich ja nichts erinnern. Also ich denke mal, das ist so wie bei Cube. Die machen einfach da auf und denken so,
nee, die wollen, glaube ich, auch einfach das Potenzial der Predators testen.
Oder ihr eigenes Potenzial, damit sie dann quasi die dann unterwerfen können, als die allmächtigen Krieger für sich dann unterordnen können.
Nee, also ja, denke ich mal so,
wie sie das beste Krieger haben, mit denen sie ihn ja unterwerfen können. Das ist natürlich besonders wertvoll.
Ja. Ich denke mal, wie Johannes es gesagt hat, sie wollen einfach so die Besten der... Ich bin auch gespannt, ob das irgendwie in die Timeline reinpasst, ob das wirklich so das die Predator sind, die...
Ich frage mich eigentlich, wie Predator so entstehen. Ich meine, wie vermehren die sich?
Die vögeln deine Mutter.
Ich meine,
die wirft dir überleg doch mal, der
drückt die so aus Pickeln raus.
Der nimmt da so die Maske ab.
Das ist die Alien.
Also ich meine, weißt du, wenn der dich da anguckt, da hast du auch keine Lust mehr.
Ja, wieso? Muss doch bei dir für deine Freundin genauso sein.
Ja.
Jetzt machst du den Mund auf die, muss ich schon wieder ran. Ja, ja, das bricht dich um hier mit meinem 3-Punkt-Lasergeschoss.
Ja.
Nein, egal, auf jeden Fall finde ich aber dieses Prinzip dahinter, dass die alle so ausgelöscht werden, das hat ja so ein bisschen den Standard-Horror-Faktor, so, wird mich jetzt noch ein bisschen skeptisch macht bei dem Film, aber so von der Stimmung her erinnert er natürlich wieder mehr an den ersten Teil.
Nee, also wie gesagt, bei dem Regisseur, Robert Rodriguez,
der ist nicht der Regisseur, er ist bloß der Produzent.
Bei dem Produzenten,
ja, das hat nichts zu bedeuten.
Dann nehme ich das zurück. Ich dachte, er hätte ja ein bisschen mehr
was zu tun. Ich verweise nur auf Prince of Persia.
Da war er nicht der Produzent.
Ja, aber ich rede von Jerry Bruckheimer.
Was auch stimmt, ja. Wobei natürlich der auch, glaube ich, trotzdem wieder erfolgreich war. Also war er die erfolgreichste Videospielumsetzung aller Zeiten. Also.
Ja, besser als Alone in the Dark?
Ja. Besser als bestimmt beide Tomb Raider Filme zusammen.
Ja.
Nee. Ja, ansonsten, das A-Team kommt ja bei uns erst im August. Das wäre so als Sommer-Blockbuster. Natürlich Night and Day.
Genau, wie Inception.
Sowas. Inception.
Die kommt, glaube ich, auch erst im August, ne?
Ja. Was ja. Habt ihr denn in letzter Zeit irgendwie Filme gesehen, die sozusagen, wo ihr sagen würdet, so, ey Leute da draußen am Podcast-Hörer, holt das nach?
Im Kino nicht.
Ist egal.
Ich habe wieder mal 96 ausgesehen und ich finde den immer noch gut. Also wer ihn noch nicht gesehen hat,
der fetzt ja auch.
Also beziehungsweise Taken auf Englisch, ist es auch ein Phänomen. Also,
96 Hours auf Deutsch.
Genau.
Ja.
Das ist ein geiler Film. Ja, also der ist kompromisslos, schnörkellos und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass das die einzigen beschissenen Szenen... Also es ist mal wirklich so ein Film, wo man sagt, dass Action auch zu viel sein kann. Weil ich finde diese Autofahr-Szenen oder sowas, die finde ich völlig... Die sind langweilig. Die passen nicht das rein.
Stimmt, die ist ein bisschen lahm.
Das finde ich lustig. Also das
aber ist wenn so, du mit den Leuten kämpfst... So,
die genau, rein, das ist so, ich meine, der kommt in den Raum rein, ist völlig unterlegen und also objektiv unterlegen und macht sie einfach alle fertig.
Das, ja, ist halt das Geile ist ja auch diese unmoralische Badass-Schiene. So einfach so,
und der
meine Tochter entführt, ich bring die alle
um. Genau, Ende. Und das ist auch Punkt. Und ich alleine das Ende. Also das Ende ist aber so dieses, lass uns auch, und das war's.
Und deshalb möchte ich allen empfehlen, natürlich mit
dem jetzt nicht nochmal zu gucken, weil der gespoilert wurde.
Mit Trash-Warnung, weil es natürlich auch ein bisschen cheesy ist, aber From Purse with Love. Mit John Travolta als übelsten CIA-Superagenten-Hurensohn, der nach Frankreich kommt, nach Paris kommt und da so etwas schwulen Franzosen-Weichei, der mehr so der Denker ist und so, der unter die Arme hilft, so eine komplette Terrorzelle auszuräumen. Und das ist eigentlich so, dass John Travolta mit dieser coolen Glatzen-Frisur einfach schon so aussieht wie so Nicolas Cage in schlechten Zeiten, ja, so, weißt du, so bei Kiss of Death oder so, halt in dieser völligen Zerstörermodus nach Paris kommt und einfach so alleine eine Terrorzelle ausräumt. Und das ist wieder so, mein Gott, hat mir der Film Spaß gemacht.
Aber sag mal, du hast mir letztens, gestern war das, stimmt,
ja,
ich werde alt, du hast mir von irgendeinem Crossover erzählt, was war das?
Achso, nee, das war nur, es gab mal das Gerücht, dass es als Die Hard die Fortsetzung im Plan war, ist ja Fox das Studio und da gab es mal Gerüchte, dass es eben ein Die Hard 24/7 geben sollte. Und das war eben eine Mischung aus Stirb langsam mit 24.
Und jetzt 7.
Nee.
Ja, das wäre auch geil.
Nee, also dass man eben...
John Doe ist nicht tot. Sie müssen den 24 Stunden zu John McClane bringen.
Ja, John McClane mit Jack Bauer zusammengekreuzt, ist natürlich
gegen den Jigsaw.
ist natürlich so ein Fantraum, so ein feuchter Traum für alle Fans, weil die beiden natürlich auch in der Wahl ihrer Mittel sehr ähnlich sind. Gut, ich meine, Jack Bauer foltert vorher noch ein bisschen, John McClane knallt gleich ab. Aber wir wissen ja, also es ist jetzt am Ende wird es jetzt einen eigenständigen Die Hard geben und einen eigenständigen 24-Film.
Der wird auch wieder hart. Vierte war ja echt ein bisschen weichgespült.
Ja.
Aber ganz im Gegenteil von weichgespült ist nämlich Truppa d'Elite. Ja, schöner Übergang. Den habe ich nämlich gesehen. Das ist,
Wenn du das jetzt wieder falsch aussprichst, oder kenne ich ihn einfach nicht?
Du kennst ihn nicht.
Achso.
Der hat nämlich bei uns auf der...
Troubadour Elite?
Truppa d'Elite.
Truppa d'Elite.
Ja, ist irgendwie brasilianisch oder portugiesisch. Ich kann das nicht perfekt aussprechen. Bei uns hieß der auch Elite Squad, als er ins Kino kam. So heißt er jetzt aber nicht mehr. Der hat nämlich auch 2008 bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Mein Bruder hat mir den irgendwie vorher schon empfohlen, weil der
in irgendwo mal gesehen.
Nein, ein brasilianischer. Es geht um eine brasilianische Polizeispezialeinheit, die da in den Favelas gegen diese ganzen Drogendealer und so kämpft. Und der ist einfach mal knüppelhart. Also, ist so scheiße ultra brutal. Und auch so mies.
Hat also, wie Kappis Schwanz in der Männersauna.
Also, nee, viel härter. Das ist ja eher so der Glücksbärchen-Film in der Kategorie meiner. Härte. Ja, auf jeden Fall, ja, krasser Polizeifilm, auch recht kontrovers allein dadurch, also er hat gar keinen moralischen Zeigefinger so, aber er zeigt eben einfach auch, wie hart diese Polizisten da vorgehen und da kriegt man auch so mal ein bisschen schon das Gefühl, irgendwie, das ist so auch nicht richtig, also du willst irgendwie, dass Dealer fertig gemacht werden und sowas.
Aber war aber nicht so doll, also, hau die mal nicht.
Nee, also die gehen da echt rabiat zur Sache, das ist wirklich schon übel.
Aber er ist auch überzeichnet dargestellt, also nicht so, dass
es... Nee, das ist schon wirklich authentisch. So, der Typ, der den Film gedreht hat, der war wohl auch 12 Jahre in dieser Spezialeinheit. Und
mit dem legt man sich der Berliner
an. Kann sagen, so.
Ey, dein Film war scheiße.
So, wer wollte mir den Preis nicht geben?
Ja, Tüte über den Kopf. So, einfach. Und also wer auf Polizeifilm steht so und da auch dem Szenario einfach was abgewinnen kann, das ist echt eine Empfehlung, weil der ist wirklich ziemlich gut, authentisch, knallhart.
Ansonsten habe ich noch probiert, übrigens gesehen, Date Night. Ich mag ja Steve Carell und Steve Carell-Filme und Date Night ist ja so eine lustige kleine Komödie, wo er mit seiner Frau, die gespielt wird von Tina Fey, die in Amerika super bekannt ist durch 30 Rock und durch ihre Sarah Palin Imitation. Nee, und fand ich wieder lustig. War halt, wie gesagt, so ein normales Standard-Ehepärchen, was wieder sexuell auch in der Einbahnstraße ist und dann aber verwechselt wird, für so ein Mafia-Pärchen gehalten wird und dann, naja, das ist...
Siehst du mal Parallelen zu deiner
hier? Ja, genau. Und
Mafia.
Das finde ich halt immer gut. Ich finde halt auch zum Beispiel auch auf dem...
Aber für den sexuellen
Einbahnstraße. Dieses All-Inclusive ist halt, wie gesagt, auch super da. Gibt es ja auch auf dem Xbox Live Marktplatz zum Runterzuladen
oder so. Der Film? Der sollte aber grottenschlecht sein.
Nein, der ist nicht grottenschlecht. Ja, wer das gesagt hat, der war noch nicht verheiratet.
Nee, aber Steve Carell kann ich mir vorstellen. Also ich fand ja Get Smart damals auch so.
Eben, ich fand Get Smart doch. Also natürlich gab es da nicht
gesehen. Tränen gelacht.
Ja, also Tränen habe ich nicht
gelacht. Nee, also...
Aber auch zum Lachen ist...
Die Other Guys.
Übrigens, war wir gerade von... Habe ich auch noch nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht, aber bin ich...
Aber der Trailer ist witzig.
Ja.
Aber Black Dynamite habe ich gesehen.
Black Dynamite,
ja. Frisch auf DVD raus. Eine gute Blaxploitation-Hommage, oder Blaxploitation, wie es so schön heißt.
Aber gab es auch nicht so ein Undercover Brother schon so irgendwie?
Ja, aber das ist nicht... Also der Film ist jetzt wirklich mal genauso wieder wie zum Beispiel Planet Terror oder Death Proof, so wirklich in diesem Stil der 70er gehalten. Also er wirkt... Und das finde ich auch das Geile, weil wir sind ja auch... teilweise alle so eine 80er-Huren.
Ja.
So, und ich wünsche mir immer, dass nochmal so ein Film so eine Atmosphäre auch kommt, wie die 80er es geschaffen haben. Und ich dachte mir dann jetzt auch, weil Cop-Out ja eigentlich auch in diese Schiene gehen sollte, aber es einfach nicht geschafft hat, so von der Stimmung, dachte, es wäre vielleicht gar nicht mehr möglich, heute so einen Film zu drehen.
Gibt es eine 80er-Jahre- Atmosphäre, die man, glaube ich, rekreieren kann? Oder gibt es die eigentlich gar nicht?
Auch eigentlich von dem Look, die gibt es natürlich, aber hallo.
Ich glaube, die funktioniert nicht mehr.
Es geht ja eigentlich um den Look des Films. So, weißt du?
Zum Beispiel welcher Film war das, den du empfohlen hast mit Kurt Russell, wo der seine Ische da befreit hat?
Breakdown.
Zum Beispiel, das ist doch so ein klassischer, der ist eigentlich, der war zu der Zeit wahrscheinlich überhaupt kein Highlight, aber jetzt findet man ihn irgendwie geil.
Ja, der war damals auch richtig geil, weil er einfach eine andere Story hat. Der war jetzt vielleicht nicht super erfolgreich im Kino, aber das passiert ja nun mal auch mit geilen Filmen.
Ja.
Der
ist meine, 90er
ist so übrigens. Aber so Mitte 90er, da sehen die ja immer noch so aus nach 80er, so letztendlich
drin sich. Also du beschränkst dich ja da eher so auf diese Buddy-Filme oder so, sowas wie Beverly Hills Cop oder
auch allein nur der Look und die Atmosphäre. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Starship Troopers, der irgendwie 97 90er, ins Kino kam. Der sieht aber... Ja, genau nach 80er aus, trotzdem nicht billig. Mhm. So, aber wenn du den nochmal guckst, der sieht aus, er könnte genauso gut irgendwie aus der Zeit von Robocop sein. Dort, ich habe den neulich geguckt
und finde, also, ist
Total Recall, Robocop so ein bisschen. Und auch dieser Black Dynamite, sieht nach einem 70er-Film aus.
Also ich finde, diesen 70er-Look hinzukriegen, der ist halt irgendwie so einfach ganz billig mit technischen Mitteln. Du machst die Farben so ein bisschen raus, verwäscht das, machst es so ein bisschen Grindhouse-mäßig und das ist so...
Ja, aber das muss ja mit 80er...
Du nimmst 70er-Jahre-Klamotten, die du noch so... Also 70er-Jahre zum Beispiel, so kannst du ja recht leicht durch diese Disco-Zeit und sowas, also
ziehst du den... Ich glaube, es hat auch irgendwas mit den Schnitten zu tun, den Filtern auf der Kamera oder so, oder wie das Kameramaterial...
Ich fand zum Beispiel, wenn du ein gutes Beispiel sehen willst, wie die 80er-Jahre in einem 2000er-Film nachgemacht worden sind, ist American Psycho. Der aus dem Jahr 2001 oder 2002 ist und der wirklich haargenau aussieht wie ein 80er-Jahre-Film. Durch diese cleane Videokamera-Ästhetik.
Müsste ich nochmal gucken, ja, könnte sein.
Und die Frisuren.
Aber ich finde auch, das Material war immer so grobkörnig so ein bisschen in den 80er-Jahren. Ist ja einfach ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt so an Lieselbetten denke, die ich ja neulich wieder alle gesehen habe, so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Black Dynamite, schweinewitziger Film, wird dann zum Ende hin ein bisschen in die Länge gezogen. Nicht mehr ganz so witzig wie am Anfang, hat aber auf jeden Fall viele geile Ideen, viele zitatewürdige Momente. Der ist schon echt nicht schlecht. Geiler Partyfilm auf jeden Fall. Sollte man nicht verpassen, wenn man da was übrig hat.
Schön. Sonst noch was an den Serienfront? Kappi ist gerade bei Boston
Legal. Boston Legal im großen Finale. Genau, ich bin gerade bei den letzten beiden Folgen. Und es gibt 5 Staffeln gibt's.
Ja.
Dann hören die auch wirklich auf. Das Schöne
ist... Sehr abrupt. Die 5. Staffel war ja quasi ein Geschenk an die Fans. Deswegen auch nur 13 Folgen lang, statt wie üblich 22.
Ach so, war diesmal nicht der Autorenstreiker. Nee, stimmt. Nee. Der war ja ein bisschen davor schon. Nee, also ist unglaublich tolle Serie. Das Schöne ist auch, die wissen jetzt auch, dass sie jetzt aufhören. Und das zelebrieren sie auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen auch schade. Und ich glaube auch, so ein paar Sachen, so wie sie halt das auch so ein bisschen begründen, dass die Firma pleite ist, ist mir jetzt letztens auch mal aufgefallen, ist so auch vielleicht so eine kleine Analogie dazu, dass auch diese Serie abgeschafft wird.
Ja, wobei es ist ja von den David E. Kelly oder so, gibt es ja jetzt wieder, glaube ich, eine neue Anwaltsserie, die irgendwie so, wo so eine Anwaltskanzlei in so einem Art Schuhgeschäft ist. Also vermutlich so das komplette Gegenteil von Boston Legal, diese irgendwie, wir verhandeln hier nur die Milliardengeschäfte eben wieder so ganz klein
und da ist so ganz und abgefuckt.
Und mal gucken. Also,
vielleicht kommt also Alan Shaw auf einmal. Das ist ja natürlich so ein Crossover.
Ich glaube, James Spader ist auch einer, der keinen Bock hat, auf diese Alan Shaw-Schiene zu sehr festgenagelt.
Ja, aber was macht er denn sonst noch, bitteschön?
Stargate.
Nee, aber, ja, genau, das war das Erste. Und dann habe ich ihn letztens gesehen als Bösewicht in irgendeinem bescheuerten Kiddie-Film.
Gut, wenn die Leute in der Serie drin sind, dann sind sie natürlich...
Und deswegen, der muss da einfach bleiben.
Also vor allem landen die da ja oft auch, mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil Serien ja noch einen ganz anderen Status haben, aber vorher so Kiefer Sutherland oder so einfach gelandet, weil sie im Kino kein Land mehr hatten.
Ja.
So einfach und da nicht mehr so richtig ankam.
Und deswegen, also ich würde ihn, also unglaublich, ich glaube, alle würden ihn gerne sehen und William Shatner will man auch wieder sehen und...
William Shatner spielt ja jetzt so einen auch einer neuen Comedy mit, wo er der Vater ist von so... Ja, also muss ich nochmal gucken, aber es gibt so eine neue Sitcom, wo William Shatner so ein irgendwie seinem Sohn die Welt erklärt oder so und so abstrusen Theorien und sowas. Das ist eben, wo er eigentlich auch wieder diese Shatner-Karte spielt. Und,
ja, die ist
so. Und außerdem arbeitet er gerade noch an der Verfilmung seiner Biografie, so die erste Hälfte, bis er Captain Kirk wurde.
Ja.
Weil er hat ja auch
Captain
vorher,
Kirk ist Clamming Martin.
Ja, genau. Er hat vorher auch bei Gerichtsfilmen mitgespielt. Da hat man ja bei Boston Legal gibt es ja auch eine
diese Folge. Die ist echt toll, die Folge. Also wer diese Serie noch nicht gesehen hat, der kann sich echt...
Starke Empfehlung.
Lustige war, ich hatte ja tatsächlich im Rahmen meiner universitären Ausbildung gibt es einen sogenannten Moot Court. Ist jetzt total unspannend, aber im Endeffekt ist es so, wir bekommen einen Fall, müssen den, haben dann 6 Wochen Zeit, den vorzubereiten und den wird der quasi simuliert vorgetragen.
Ja, das war so ein bisschen Alan Shaw-Erlebnis
für dich. Und das war das war einfach das Geile soweit, weil ich meine, es wird quasi das Bundesverfassungsgericht wird halt simuliert. Und dann habe ich mir tatsächlich vorher einmal nochmal 2 Folgen angeguckt und dachte mir so, Alter, mit dem Plädoyer würdest du die da alle weckern. Hat nicht ganz so richtig geklappt, ist leider nur Platz 3 geworden. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall cool. Also man hat das Gefühl, so muss es eigentlich laufen. Aber so läuft es natürlich in Wirklichkeit nicht. Da sind die Verhandlungen natürlich ziemlich lahm und da wird auch ganz anders argumentiert. Aber wie gesagt, es ist eine unglaublich tolle Serie, die unglaublich aktuell war, wenn man sie live geguckt hat. Und hat einen tollen Wortwitz. Also die kann man sich echt mal angucken.
Sie hat zum einen die Hoffnung in Amerika wiedergegeben, weil man dachte, okay, es scheint in Amerika nicht nur Idioten zu geben, sondern Leute, die durchaus in der Lage sind, die Situation zu analysieren und bestimmte liberale Standpunkte zu vertreten. Auf der anderen Seite, bei Degeling hat mich auch gleich super depressiv gemacht, weil du genau wusstest, das ist in Amerika eine Serie, die super erfolglos ist und vermutlich jede Folge 24 hat irgendwie dreimal so viel Zuschauer
wie
eine Folge.
Ja, knall den ab, den Bastard.
Ja, genau. Ja, ein
bisschen die haben doch jetzt das Waffengesetz da gelockert, ne?
Ja, keine Ahnung.
Dass jetzt Privatpersonen auch
Waffen
besitzen dürfen.
Und Panzer.
Ja, und Panzer.
Ja, sagst du nochmal.
Ja. Du noch was zu empfehlen? Ansonsten würde ich sagen, Beenden wir den 50. Podcast.
Ja, ja, jetzt haben wir auch 50.
Ich habe noch nicht mal meine Antwort abgewartet. Du bist ein Arsch.
Ja, weil du mich so angeguckt hast, würde dann nichts mehr kommen.
Außer wieder so.
Dazu überlege ich, ich könnte einen exotischen Anime einschlagen.
Oh, nee. Also wieder die L-Word. Oder nee, wie heißt dieses?
Ja, ja,
diese homoerotische.
Also Queer as Folk.
Ja, genau.
Schön, dass du da. Frage,
das kommt halt falsch hin. Ja, ja, genau.
Schön, dass ich Serien-Junkie bin und da.
Überall mal reingeguckt hast,
ja,
ne?
Ja, ja. Man muss sich auch das mal angucken.
Das stimmt.
Ja.
Sei dein Freund, nee, und dein Feind.
Ich habe, wie gesagt, Sex and the City 2 geguckt und so und auch Sex and the City Serie damals. Und,
übrigens soll da Shirley Schmidt machen in Teil 1.
Ja, ich weiß. Nicht nur das. Nicht nur das. Ja. Unsere Praktikantin, die heute ihren letzten Tag hat und Natural Brownies mitgebracht hat und von der es kein Foto gibt, obwohl die User sich das wünschen, hat gerade den Daumen hochgezeigt. Aber vermutlich hat sie gar nicht gehört, dass ich meinte, dass Sex and the City 2 als Film total scheiße war.
Doch, aber sie versucht es durch hochgezogenen Daumen zu relativieren.
Also du hast auch die Serie
Macht des Wortes. Und den ersten Film war auch gut, aber wie gesagt, der zweite Film.
Ja, vor allem, man sieht doch einfach, wie heißt diese Olle? Sarah Jessica Parker, einfach das
nur sieht
doch
aber nicht mehr
schön aus.
Ja,
also, guck dir die doch mal an. Ja, das kann ja sein. Aber,
wie Madonna, die hat auch
stärker. Du weißt aber schön, dass sie einen Handstand macht. Das sind eigentlich ihre Oberschenkel, die oben sind. Wo mir dieser tolle Witz einfällt, was die Blondine im Kopfstand. Was ist eine Blondine, die einen Kopfstand macht?
Ein Standgebläse?
Nein, eine Brünette mit Mundgeruch. Aber der ist jetzt natürlich, der ist eigentlich uralt.
Ja, aber trotzdem.
Oldie but goalie.
Passender kann man eigentlich den 50. Area Games Podcast
nicht abschließen. Und man freut sich auch, dass ich das nächste Mal vielleicht nicht mehr da bin, weil dann sind flache Witze wieder fehl am Platz.
Und hässliche Gesichter.
Und hässliche Gesichter.
Peniswitze am Start.
Genau.
Wenn Daniel wieder genesen ist.
Genau.
Bis dahin wünschen wir euch ein tolles Wochenende.
Ja.
Habt Spaß.
Drücken wir Deutschland die Daumen.
Gegen Argentinien, sie werden es brauchen.
Genau, vielleicht hat Jens Lehmann noch den Zettel übrig, den dann Manuel Neuer dann zuschieben kann. Und hoffentlich spielt er nochmal Esteban Cambiasso, der dann wieder so schön verschießen kann. Wäre toll. Wer mich übrigens sehen will, ich bin im Golgatha. Platz der Luftbrücke in Berlin ist es und da kann man mich dann rumwerkeln sehen und kann mich dann auslachen und sagen, hahaha, du armer Assi, du musst im Biergarten arbeiten.
Versuchst du jetzt wieder Freunde zu
gewinnen? Nee.
Sind die anderen schon alle weg?
Ja. Laufen? Genau. Ihr merkt also, nun vielleicht noch ein Witzebuch wieder für Johannes irgendwann mal zuschicken. Das wäre doch mal was.
Das Fips Asmus ein Witzebuch. Ansonsten bedanken wir uns bei Kappi für seinen Gastauftritt und
bei Johannes, wo es hoffentlich beim letzten Auftritt jetzt ungefähr bleibt.
Aber nicht doch. Wir lieben Johannes und wir lieben seine Simpsons-Socken, obwohl er die heute gar nicht anhat.
Ja.
Wir wünschen euch, wie gesagt, ein tolles Wochenende. Tschüss, sagen wir Alex.
Der andere Alex.
Johannes.
Ja, jetzt können wir eigentlich aufhören.
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Area Games.
Ja.
Zack.
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie... Ey, klar, diese...
Lass mal eben, das habe ich was vergessen.
Lass mal diese Kunstpause.
Ja.
Was ich denn... Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Ein Fortschritt. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich.
Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja,
das machen wir.
Als klavierspielenden Hund.
Genau.
Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah. Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.